Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Jetzt müssten wir eigentlich nochmal sagen, dass wir 85 sind.
Okay, wir sind wieder da.
Wir sind wieder da. Woo!
Okay, also wir hatten Probleme mit unserem Stream.
Nee, hatten wir nicht. Xenim hatte Probleme mit unserem Stream.
Okay, Xenim hatte Probleme mit unserem Stream.
Und wir haben ihn einfach hart gepuncht. Und jetzt geht's wieder.
Genau. Okay, also wir hatten Zeug zu verlosen. Nochmal kurz zur Wiederholung für die Leute, die es vergessen haben. Wir haben einen NFC-Case und eine Atom.io-Einladung. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns in die Kommentare. Wir suchen das dann aus und beschenken.
Wir losen es natürlich aus. Total. Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Genau, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kommt ja nicht mit eurem Anwalt, sonst gibt's nichts.
Mit euren Nazis könnt ihr auch wegbleiben.
Ja. Genau.
Machen wir weiter.
Tumblr der Woche.
Tumblr der Woche.
Der Tumblr der Woche. Welchen haben wir denn? Wir haben zwei gehabt.
Ne? Ja.
Genau, der Tumblr der Woche, den ich heute gefunden habe, ist House of Carbs. Ich muss dazu gestehen, ich habe noch nie House of Cards geschaut.
Ich schon.
Ich habe nur die ganze Zeit die ganzen Ankündigungen, also Trailer und ich weiß nicht was, überall gesehen und habe es auch in meinen To-Watch-Kalender aufgenommen. Anyway, man kennt das ja schon so ein bisschen und das ist einfach nur, dass sie Szenen aus House of Cards genommen haben und überall Essen reingeschoppt haben.
Das macht so viel Sinn.
Und so bewusst schlecht.
Gut. Ja. Okay, macht das Sinn?
Ja, es sieht lustig aus.
Ja. Wahrscheinlich muss man es kennen. Ne?
Mhm.
Wie bei allem. Aber wir haben nach dem Motto der Sendung dieses Mal,
but wait, there's more.
More Tumblr.
Genau, was haben wir? Things that are cheaper than WhatsApp. Was es sagt. Irgendwie eine Kolonie auf dem Mars wäre billiger als WhatsApp. Irgendwie die US-Porn-Industry ist irgendwie billiger als WhatsApp.
Die komplette.
All the animals.
Nee, the entire American Adult Film Franchise. Das heißt, wenn du alle Pornotitel kaufen würdest, dann wäre es immer noch billiger als WhatsApp.
Ja, der Large Hadron Collider ist billiger als WhatsApp.
All the animals.
All the animals.
Ja, die 50 teuersten Gemälde, die jemals verkauft wurden, sind billiger als WhatsApp. Ja, also kann man sich mal durchgucken, ist lustig.
Ist auf jeden Fall lustig.
Und Dinge, die
so absurd.
Ja, also ich meine, Dinge, die irgendwie billiger sind als 19 Instagram.
19 Instagram.
Ja.
So macht man das.
So macht man das.
Krass. Ja.
Genau, was haben wir da noch? Total gute Sprache der Woche.
Sprache der Woche ist auch mein Pick übrigens.
Ach so.
Du hast ihn einfach nach oben gezogen. Aber so ist es halt.
Nee, ich habe das tatsächlich unabhängig von dir. Ich habe das.
Ja, ja, klar.
Letzte Woche German.
Ja, letzte Woche war German.
Vorletzte Woche.
Nee, ich habe es tatsächlich gesehen, weil es der Felix getwittert hat. Deshalb musst du es erklären.
Genau. Es geht um Programmiersprachen und. Natürlich ist klar, eigentlich haben wir genug Programmiersprachen. Bis auf eine Programmiersprache.
Eine haben wir noch, eine geht noch.
Eine Programmiersprache und dann ist aber voll. Also dann ist quasi der Programmiersprachenpool gefüllt. Und zwar, die Programmiersprache heißt Arnold C. Und die Programmiersprache ist Programming Language based on One-Liners of Arnold Schwarzenegger. Und das hört sich einfach, das hört sich so awesome an, wie es ist. Nämlich, du hast eine Programmiersprache und alles, was du damit machen kannst, basieren die Keywords auf Arnold Schwarzenegger.
Auf One-Linern. Also das Tolle daran ist, du kannst sozusagen One-Liner schreiben mit One-Linern.
Ja.
Yeah.
Wenn man kann.
Fuck yeah.
Genau. Und zwar also so typische Sachen, die man halt immer braucht. It's Showtime ist quasi, um dann deine Main-Methode
print
aufzumachen.
Is talk to the hand.
Genau. Und false is I lied.
I lied. Das Beste wäre, wenn es einen in Arnold C. geschriebenen Sprachsynthesizer gäbe, der dir deine Arnold C. Programme vorliest.
Das wäre sehr gut. Also ich gucke mir gerade mal die Testsuite durch und hier ist so ein Fibonacci-Programm. Das beginnt irgendwie, it's showtime. Hey Christmas tree, pref. You set this up. -1. Und so weiter.
Set this up.
Und schon wieder, hey Christmas tree. Hey Christmas tree. Ja. Also ist lustig, kann man sich mal angucken.
Give these people air. einfach nur lustig, weil, also es sind erstmal die ganzen One-Liner und dann sind immer die YouTube-Videos dazu auch noch, was quasi automatisch besser macht.
Auf jeden Fall. Das heißt, ich könnte auch mir mein Arnold-C-Programm schon in YouTube-Videos sozusagen zusammenstücken.
Ja, genau, du könntest quasi... Du kombinierst dein Arnold-C-Programm in YouTube-Videos.
Compiles to YouTube. Das ist das neue Compiles to JavaScript. Das compiles zu YouTube.
Das kompiliert einfach zu YouTube-Videos.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, scheiß auf CoffeeScript und alles, wenn keiner Arnold-Skript bringt, was dann irgendwie dein Zeug irgendwie nach
was YouTube... Was Arnold-C zu YouTube macht, ist ein Arnold-Skript.
Ja, schreib einfach einen YouTube-Compiler.
Ich frag mich wieder so ein Just-in-Time-Compiler aussieht dafür. Das ist dann ein YouTube-Stream sozusagen.
Ja. Put that cookie down.
No.
Das ist, ja. Get to the job ist dann throw exception.
Oh, das ist so gut. Also wenn das jemand machen kann, ansonsten baue ich das.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ist fucking
auf jeden Fall tu es bitte.
Wir müssen halt schauen, wie man die YouTube-Videos dann quasi zu einem großen Stream macht. Oder man kann die doch einfach in so eine Playlist machen.
Ja, ich meine,
quasi es kompiliert in eine YouTube-Playlist, die dann einfach abgespielt wird.
Ich meine, letzten Endes kannst du dir einfach die Videoschnipsel nehmen.
Nee, das muss schon in YouTube sein.
In YouTube wird es aber schon, ja, könnte man machen, aber ich weiß nicht, ist wahrscheinlich schwierig. Ist schwieriger, als wenn du die einfach einzeln auf der Platte hättest.
Ist halt ein bisschen schwierig, wenn du so Sachen willst, wie tatsächlich irgendwie sowas, zum Beispiel einen String ausgeben oder so.
Ja.
Muss man sich was überlegen. Aber es würde auch schon reichen, einfach das zu nehmen.
Einfach alles vorlesen, was Arnold sagt.
Ja, genau. Also Das ist quasi Arnold C. Wir brauchen Arnold Skript.
Perfekt. Mhm.
Sehr gut. Weiter geht's mit dem Toten der Woche.
Genau.
Diese Woche.
Diese Woche verstarb nach langer Krankheit. Völlig unerwartet.
Mount Gox. Gott, sie sind tot.
Naja. Das heißt,
alles.
Naja.
Bitcoin ist tot jetzt.
Ja, also Mount Gox selber ist ja noch so, ich lebe.
Ja,
ich
na klar, das würde ich auch sagen. Als Zombie, damit ich Leute essen kann.
Also irgendwie, genau. Da ist ein Statement auf der Webseite, dass der Mensch, der das schreibt oder der dafür verantwortlich ist, irgendwie gerade in Japan ist und sich irgendwie nicht drum kümmern kann. Und,
Ich habe gedacht, das kommt aus fucking Japan. So gelogen.
Ich habe gerade so viel Probleme, mein ganzes Geld auszugeben. Sorry, ich kann mich gerade nicht um Mount Gox.
Sorry, genau. Ich habe so viel Geld.
Genau, fuck you.
Also, was wohl passiert ist, sie wurden super unendlich hart gehackt und haben irgendwie 700.000 Bitcoins verloren.
Tja, jetzt hassen sie alle. Aber
ja, das ist ein bisschen doof.
Also, ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich habe da lustige Dinge auf Twitter gesehen, dass so die ersten Versionen von Mount Gox, hast du dich einfach eingeloggt, indem du in der URL als Parameter die Username und Passwort im Klartext mitgegeben hast.
Ist doch gut. Aber wenn es SSL ist, wäre es ja auch okay. Also.
Nee.
Also nee. Bitcoin wird vielleicht als Kryptowährung irgendwie in die Geschichte eingehen, aber Mount Gox sicher nicht.
Ja, doch, als beschissener.
als Krypto-Fail, ja.
Ja, also das Problem ist ja, eigentlich braucht Bitcoin keine Exchanges, keine Zentralen, die einfach dann explodieren können. Weil das alles so ausgelegt ist, dass du quasi mit den Leuten auch reden kannst und sagen kannst, okay, das ist wie Bargeld, ich gebe dir jetzt quasi 3 Bitcoins und dafür gibst du mir, was auch immer jetzt der Bitcoin gerade wert ist.
Und ja, aber das basiert ja immer so auf dem, dass du an irgendeinem Handelsplatz nachher deine Bitcoin wieder in Geld konvertieren kannst. Wenn das nicht gegeben ist, dann wirst du das Geschäft nicht eingehen.
Ja.
Ne? Und deshalb braucht es in letzter Konsequenz mindestens ein paar vertrauenswürdige Exchanges.
Ja, richtig. Und das ist gerade ein großes Problem. Genau. Wo jetzt Mt. Gox einer der größten Exchanges, beziehungsweise der größte Exchange,
so ist das.
Gestorben ist.
Ja. Es haben sich auch ein paar andere Exchanges zusammengefunden, haben auf dem Coinbase-Blog mal so ein Joint Statement abgegeben, so bevor eigentlich so offiziell.
Komm, wir verlieren auch alle unsere Bitcoins.
War und da steht so mehr oder weniger drin, das soll nicht das Ende von Bitcoin bedeuten und wir sind total serious und so und uns kann man vertrauen.
Ja, nee, ist klar.
Ja, ist gerade irgendwie nicht so die gute Zeit für Bitcoin.
Ja, es ist eine ganz schlechte Zeit für Mt. Gox, aber tatsächlich, wenn man sich den Kurs anschaut, dann hat er sich in der Woche einfach mal hart überhaupt nicht verändert. Das ist echt krass. Also das Vertrauen ist trotzdem noch da. Vielleicht können Leute auch einfach ihre Moneys nicht umtauschen. Was dann ein bisschen blöd ist.
Ja, bist halt so ein Locked-In-Syndrom dann im Prinzip, so in Bitcoin drin. Wow, ich könnte so viel, aber ich krieg's nicht los.
Ja, also es ist, der Kurs ist nicht so sehr geschwankt, wie man es hätte erwarten können, weil es gibt ja mehr als einen Exchange immer noch. Ich suche mal kurz den Kurs raus. So, weiter. Oder wollen wir noch was dazu
sagen? Ja, ich würde sagen, machen wir weiter.
Genau, also es gibt unendlich viele News über Mt. Gox und dass die blöd sind und dass die gehackt wurden. Und
ja. Aber das also, genau, das Einzige, was mich sozusagen interessiert, ist, wie wird das Ganze jetzt endgültig abgewickelt? Also wie, auf welchem Wege wird jetzt diesem Typen, der da auf Mt. Gox noch so schreibt, I'm alive, jetzt mal erklärt, nein, bist du nicht. Oder vielleicht, aber daran glaube ich nicht mehr, kommt das dann doch mal nochmal irgendwie. Also wie wird das jetzt abgewickelt?
Ja, genau. Wie wird das quasi geklärt, das Ganze? Also sie haben ja noch super viel Fiat Money einfach nur, was eigentlich an die Leute auch noch rausgegeben werden muss, wenn er sagt, dass sie alive sind.
Ja.
Also das Geld quasi, was du aus Mt. Gox hast, weil du entweder Bitcoins verkauft hast oder weil du es darauf getan hast, um Bitcoins zu kaufen. Und das ist noch gar nicht so klar.
Ja. Gerade. Ich meine, in letzter Konsequenz ist es halt ein riesen Scam, der vielleicht irgendwo vor Gericht enden wird.
Das wäre natürlich dann blöd. Weil
und das wäre nicht gut für Bitcoin auf jeden Fall.
Ja. Eigentlich, also es gab einmal einen richtig fetten Scam, so Ponzi-Scheme-mäßig einfach, wo einer, der Pirate is 40, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Warte, das kann ich kurz nachschauen. Pirate at 40 heißt er. Und das war der einfach den krassesten Ponzi-Scheme gemacht hat. So, ja, wenn du hier die Leute einlädst, dann kriegst du wieder was. Also so wirklich traditioneller Ponzi-Scheme. Und er ist dann ja aufgeflogen und er wurde unendlich weggedingst. Ich weiß gar nicht.
Unendlich weggedingst.
Kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Einfach nur weggedingst.
Jedenfalls, die Sache war ja immer, dass Mt. Gox eigentlich so ein sehr seriös sein wollte. Also in der Verwendung auch. Das heißt, wenn du da irgendwie Geld abheben wolltest, dann musstest du dich verifizieren, du musstest irgendwie deinen Pass einscannen und den schicken und dann verifizieren die dich. Also ziemlich krass so, dass du jetzt wirklich sagen musst, okay, ich bin diese Person. Und da hätte ich eigentlich gedacht, hätte ich jetzt ein bisschen mehr davon erwartet, aber was will man auch erwarten von dem Magic the Gathering Online Exchange? So ist es halt.
Tja.
Aber Bitcoins gehen trotzdem weiter. Also es ist nichts, das Protokoll ist noch nicht kaputt und sieht eigentlich alles relativ gut aus.
Abgesehen ja gut, es ist ja auch mehr auch so ein soziologisch interessantes Experiment. Oder ja,
natürlich.
Einen Zug.
Ich finde es halt, ja. Genau, also ich finde es cool, dass die ganzen Nerds sich jetzt mit diesem ganzen Wirtschaftsding auseinandergesetzt haben. Und dafür kann man auch schon mal ein paar hunderttausend Millionen Dollar irgendwo investieren.
Ja, wenn es geht, dann geht's.
Wenn es geht, dann geht's. Und die Leute haben immer viel zu viel Geld, deswegen können sie damit auch irgendwas machen.
Ja, dann im Zweifelsfall Zeit.
Ja.
Und ich meine, es ist ja ganz cool, vielleicht können dann die Leute, die dann irgendwie dieses Wirtschaftsding verstanden haben, auch irgendwann mal die wirkliche Wirtschaft hacken und irgendwie was Cooles wirken machen. Oder irgendwas Cooles machen. Oder
genau, was, also es muss ja nicht hacken im Sinne von böse sein, sondern
schon
hacken so im Sinne von, wir machen die alle Wirtschaftsdinge besser.
Ja.
Und wenn das aus Bitcoin rausfällt, das wäre natürlich unendlich viel.
Also Hacking im ursprünglichen Sinne, so du verstehst irgendwas und benutzt es dann so zum Gewinn. So.
Genau, zum Gewinn für alle am besten und nicht nur für dich, weil das ist ein bisschen Arschloch.
Ja. Keiner mag Arschlöcher.
Weil das Problem ist halt mit dem Geld, das ist dann auf einmal gleich was anderes als, okay, wir haben irgendwo einen Namen, was auf unserem Computer zu stehen. Und deswegen ist, denke ich, auch Bitcoin so attraktiv für die ganzen Nerds. Weil wenn du quasi sagst, okay, ich kaufe mir für x Dings eine Aktie, ist was anderes als, ich hab mir quasi mit meinem Computer Bitcoins gerechnet und dann kann ich jetzt irgendwelche coolen Sachen mitmachen. Also das ist meine Vermutung.
Ja.
Ja, das ist Untote der Woche.
Genau.
Wer ist es?
Untote der Woche, da hat echt jemand zu viel Zeit gehabt. 3 Jahre zu spät ist eigentlich auch die richtige Zusammenfassung. Es gibt einen Android-Compatibility-Layer für WebOS.
Ja, das ist vor ein paar Jahren gecrowdfunded worden.
Und vor 3 Jahren?
Ja, ich glaube, ein bisschen länger. Ich glaube, vor 3 Jahren ist es angekündigt worden und dann vor 2 Jahren oder so, da haben die irgendwie $450.000 zusammenbekommen und jetzt haben sie irgendwas gebracht, wo man ausgewählte Apps, die auf Android 2.3 laufen, was auch schon wieder 2,5 Jahre alt ist oder so, die könnte man jetzt theoretisch auf WebOS laufen lässt.
Muss man sozusagen jetzt bei der Android Device Fragmentation die ganzen WebOS Devices auch als 2.3 Geräte sehen?
Auf jeden Fall.
Oh, ja, also ich meine,
Boost für 2.3. Auf jeden Fall mehr Fragmentierung. Das tut dem Markt bestimmt gut.
Das hat dem Markt schon immer geholfen, ja.
Ja, Fragmentierung ist die Lösung aller Mittel, aller Probleme. Mhm. Ja.
Aber wir haben noch mehr Untote.
But wait, there's more.
Genau, wir haben ganz viele Untote.
Was? Wir haben zwei Untote.
Ja, nee, ich hoffe, es ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Parodie. Ich hoffe, es ist eine Parodie.
Es ist mit Sicherheit eine Parodie,
aber die Website ist eigentlich schon hübsch gemacht und so, und oh, guck mal hier dieses Fleisch. Mhm. Um was geht's? Untote? Das ist eine Webseite, die behauptet, sie können dir Salami aus nachgezüchtetem Muskelfleisch von Prominenten verkaufen. Das heißt, da steht jetzt dran, irgendwie so, zum Beispiel, hier Kanye West, always push the boundaries in taste.
Ja.
Dem haben sie irgendwie Muskelzellen entnommen und die in ihrem Lab gezüchtet und dann machen die da draus Salami. Und dann kannst du das quasi dann Celebrity Food. Kannibalism über das Internet. Ich weiß also, nicht, ich
find's weil Kanye seltsam. Nicht ging, muss man Kanye. Jetzt Wurst aus genau. Kanye machen.
Genau.
Ja, super.
Also, genau.
Ist auch ein schöner Scam dann auf jeden
Fall. Famous and wanted.
Ja, aber schön gemacht.
Produce. Aber ja, The Future of Meat und die Webseite ist ganz hübsch, aber ich glaube einfach, das ist eine Parodie auf irgendwelche komischen
crowdfundeten
Startups. Ist lustig.
Bestimmt eine Parodie auf House of Carbs, ja.
Ja, auf jeden Fall.
House of Carbs, auf jeden Fall.
Ja.
So, in other news.
Wo wir bei den richtigen News
waren. Genau, jetzt kommen wir endlich mal zu Neuigkeiten. So, was gab's denn so alles? Apple hat allegedly Burstly gekauft. Und es ist noch nicht offiziell, soweit ich sehen kann, noch nicht offiziell bestätigt. Von Apple wird sowas ja eh nie bestätigt, sondern immer mit den klassischen, von Zeit zu Zeit kaufen wir Unternehmen, um unser Portfolio zu erweitern und dann verlieren wir auch keinen Kommentar. Von Zeit zu Zeit
kaufen wir ein paar kleinere Unternehmen.
Genau, kleinere Unternehmen. Also ja, vielleicht kaufen sie demnächst einfach Facebook. Was oder wer ist Burstly? Burstly ist der Mutterfirma von Testflight. Und Testflight ist ein sehr bekanntes und weit verbreitetes Testing Framework sozusagen für iOS und Android.
Ja, also ich würde es jetzt eher mal sagen, ist ein Beta-Distribution-Service. Also
genau, nicht um Unit-Tests zu machen, sondern an Beta-User seine App zu verteilen. Testflight war immer ein bisschen cheesy, insofern es war, glaube ich, kostenlos, wenn man eingewilligt hat, Analytics mit einzubauen von Testflight, die sie dann auch nutzen durften.
Jo.
Und,
das ist erstmal gar nicht so falsch an. Einfach die Benutzerdaten verkaufen.
Genau, super, ja. Nee, nicht verkaufen, weil war ja kostenlos. Dann. Ja,
verschenken. Also du schenkst jemanden quasi diese Daten und er schenkt dir dafür das Produkt.
Genau.
Hat sich ein bisschen nach Google an.
Genau.
Ja.
Und, wurden sie von Google gekauft?
Und die Vermutung dahinter ist natürlich die, dass Apple nach etlichen Jahren jetzt mal den Schrei der meisten Entwickler gehört hat und in die Richtung geht, dass sie Beta-Distribution selber als Thema angehen, möglicherweise zur nächsten WWDC da was bereitgestellt haben. So im nächsten Xcode und iOS SDK.
Jo.
Aber keine offizielle Ankündigung von Apple oder sonst welchen Seiten, deshalb pures Rumor eigentlich. Ne?
Ja, also was man sagen kann, ist, dass Burstly momentan alle Angebote, die sie bis jetzt für Android hatten, eingestellt haben.
Überraschung.
Und ich denke auch, sie hatten davor noch Flightpath, hatten sie nochmal, das war noch so Analytics-Zeug, glaube ich, noch extra, das haben sie jetzt eingestellt. Und also ich gehe da halt davon aus, dass da irgendwie früher oder später dann die im Großteil der Produktlinie oder alle Produkte eingestellt werden. Und irgendwas anderes passiert. Was passiert, kann man nicht so genau sagen.
Wäre jetzt aber auch total lustig, wenn sie das beibehalten für Android und Apple, so einen Compatibility-Layer auch rausbringt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Mehr Kompatibilität. Ja.
Nee, also wenn man das so auf Twitter mitverfolgt, also ich bin da ja quasi mittendrin statt nur dabei gesessen, weil so Testflight oder Burstly einer unserer größeren Konkurrenten war oder noch ist. Ja, aber schauen wir mal, was passiert.
Genau.
Ja.
Genau. Ich meine, wir hatten es in der vorher kurz besprochen. Im Prinzip heißt das ja jetzt, dass das Testflight in Richtung nur iOS geht.
Genau.
Und wie sich der Markt gerade verteilt, sieht man ja, dass ein Produkt, das mehrere Plattformen anbietet und abdeckt, in Zukunft natürlich noch größere Chancen hat. Vor allem, wenn jetzt Testflight ja sozusagen als Konkurrent eher verschwindet.
Jo. Und gerade wenn man jetzt mal auf Twitter so guckt, was da so irgendwie mit in Sachen Testflight oder irgendwie Hockey-App oder sowas geschrieben wird, scheint es schon so zu sein, dass viele Android-User sich jetzt halt irgendwie nach anderen Lösungen umgucken. Mhm. Und irgendwie viele Leute halt auch vor Hockey-App wegrennen, auch wenn sie irgendwie iOS benutzt haben. Man weiß ja nicht, was passiert.
Mhm.
Aber ja.
Genau. Apple News, oh. But wait, there's more. So und das ist echt unschön. Und zwar gab es diese Woche sowohl ein iOS-Update als auch dann kurze Zeit später ein macOS 10-Update für ein Fail in der SSL-Zertifikat-Validation. Mhm. Und zwar hat sich herausgestellt, dass durch einen Bug in einer dieser Libraries von Apple Zertifikate nie validiert wurden, sondern sozusagen immer angenommen wurden.
Beziehungsweise, ich glaube, der Hostname wurde nicht validiert, so wie ich das verstanden habe.
Okay.
Oder wurden die immer, also ich hatte nämlich auf so einem Betriebssystem, was da betroffen war, habe ich schon SSL-Warnings gesehen, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, okay, dass alles. Ich glaube, so, wenn das Zertifikat gültig ist an sich, aber vielleicht der Hostname oder der Port oder sowas nicht stimmt, ich glaube, dann wird es angenommen, aber dann muss es zumindest von einer validen CA signiert sein. So habe ich es verstanden.
Hier gibt es auf jeden Fall die gotofail.com.
Genau.
Und da kann man ja einfach mal anschauen, was die für ein Zertifikat benutzt haben. Weil wenn die ein valides Zertifikat haben, dann wissen wir es ja.
Also bei mir
steht, die haben ja bewusst ein invalidiertes Zertifikat benutzt.
Ja, richtig, damit es quasi dann
auffällt. Damit es fehlschlägt. Genau, also der Hintergrund ist der Fehler wurde dann auch recht schnell in so einer Open-Source-File gefunden. Und zwar ist es einfach so, dass da eine Reihe von If-Abfragen war und da hat jemand die Curly Braces vergessen, um die
nicht
Blocks...
Nicht vergessen, sondern er wollte cool sein.
Yeah,
genau. Ist doch
genau.
Wohl klar, weil...
Da hat jemand gedacht, er macht Python.
Ja? Nee, ja, doch,
und,
genau.
Und dummerweise hat sich dann eben zugetragen, dass da dann zweimal Go-To-Fail dahinter stand.
Also bei,
und deshalb
bei C ist es halt so,
praktisch immer ausgeführt
genau,
wurde.
Genau, also
ne?
Bei C oder bei C, was auch immer, C. Objective-C?
Ja, aber das ist kein Objective-C.
Ach, also bei normalen C ist es so, dass du sagen kannst, if und dann in Klammern deine Abfrage.
Yep, genau.
Und dann kannst du danach ein Kommando machen, was dann quasi zu dieser If-Abfrage gehört.
Genau, und Einrückungen zählen nicht.
Einrückungen zählen bei C nicht.
Ja, also. Genau. Und dummerweise steht da eben zweimal Go-To-Fail, weshalb immer Go-To-Fail ausgeführt wird. Genau.
Obwohl es so aussieht, also von der Einrückung her sieht es so aus, als ob das beides unter einem If wäre,
ja.
Aber dadurch, dass da keine Curly...
Dadurch, dass es kein Python ist.
Dadurch,
genau.
Dass es ist weder Python, noch sind da Curly Braces außenrum.
Genau.
Und darum... trifft
always.
Quasi, oder wird dieses zweite Go-To immer aufgerufen und dann springt er halt sofort zu der Marke und denkt, oh, irgendwie ist valide.
Genau. Mhm. Jetzt könnte man natürlich denken, dass irgendwie eine Static Analysis das gefunden hätte. Anscheinend hat die niemand gemacht.
Ja.
Das Viel-Augen-Prinzip hat anscheinend auch nicht gegriffen, weil diese Datei ja so Open Source rumlag.
Ja.
Hat Wo anscheinend auch nicht viel gegriffen. Funktioniert. Genau. Die Leute von AppCode, also JetBrains, haben irgendwie kurz danach irgendwie auch so angeteasert so und haben diesen Code-Schnipsel so reingepackt, haben gemeint, also ihr AppCode hätte das gefunden, hätte über diesen
Dead-Code
gewarnt. Genau. Tatsache ist, dieser Bug ist so rausgekommen. Apple hat relativ schnell, zumindest nach Bekanntwerden, reagiert. Oder haben sie das erst? Ich glaube, sie haben erst den Fix rausgebracht und niemand wusste davon. So war das doch, oder?
Ja, so wie sie halt sind.
Es kam ein Release-Note, ein Update raus für iOS und Release-Notes und darum haben dann
also
alle drauf reagiert.
Tatsächlich ist es so, es kam ein Fix für iOS und dann haben alle reagiert und haben alle gesagt, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und irgendwie 3-4 Tage später kam dann der Fix für Mac OS X.
Genau.
Und das ist halt dann schon, ich glaube, das waren sogar, ich glaube, das war Samstag, als der erste Fix kam.
Also.
Und ich glaube, gestern oder vorgestern kam dann der...
10.9.2 kam Dienstagnacht oder also Dienstagabend.
Das Problem Dienstagabend, ja. Gibt es für, also ich habe hier gerade mal die NVD, also die National Vulnerability Database auf. Mhm. Und hier steht, die Configuration ist Apple TV 6 und 6.1. Keine Ahnung, benutzt halt keiner. Mac OS X 10.9 und 10.9.1. Und bei iPhone OS 7 und bis 7.05
und
6.0, 6.01 bis 6.015 oder 6.015. Das heißt, es ist schon relativ lange kaputt.
Genau.
Also relativ,
wobei ja interessant ist, dass es in 10.8 anscheinend nicht kaputt war.
Ja.
So. Jetzt kann man außerdem sich noch diese Codestelle kurz anschauen und kann feststellen, okay, das sieht typischerweise so aus wie so ein Merge, der fehlgeschlagen ist. Also da hat halt dummerweise jemand irgendwie beides zusammengemerged.
Jo, und plötzlich hat
gesagt, okay,
ja, alles fertig, klar. Auto-Join. Code Review gab es wohl keins oder so.
Unit Tests gab es wahrscheinlich auch keine.
Nee, natürlich nicht. Also ich meine, Security funktioniert ja einfach.
It just works.
Und,
ist ja auch Security-Funktion.
Genau. Und das wäre sozusagen die möglicherweise naive Herangehensweise, sozusagen, das ist halt einfach nur ein fehlgeschlagener Merge. Natürlich ruft sowas gleich wieder die Aluhüte auf den Plan, die sagen, ja,
alles ist gehackt.
Das war irgendwie möglicherweise ein Contractor der NSA oder so, der da bei Apple gearbeitet hat. Und das Fiese an der Sache ist natürlich, also Apple kann natürlich denjenigen über ein Blame erreichen, der diesen Commit gemacht hat. Aber das Ganze sieht natürlich auch so aus, als könnte sich da jemand dann auch voll in Unschuld wiegen und sagen, oh, ups, sorry, Fehler. Aber, also, aber ich glaube, man kann niemandem da jetzt böse Absicht zumindest nachweisen. Unterstellen kann man.
Kann man auf jeden Fall. Das ist ja ganz einfach. Ja. iOS 6.0 ist übrigens September 2012 rausgekommen. Das heißt 2 Jahre. Not bad.
Mhm.
Not bad.
Ja.
Und, aber solange es keiner benutzt hat, ist es ja quasi Security through Obscurity. Und jetzt ist ja alles gelöst.
Genau.
Ja, es ist halt trotzdem.
Naja, und.
Es ist echt, auf vielen Ebenen ist es schon peinlich.
Naja, also. Und man muss natürlich bedenken, das heißt nicht, wie jetzt ich an manchen Stellen vermutet habe, also gehört habe, so rum, dass die Verschlüsselung nicht funktioniert hat, sondern das bedeutet erstmal nur, dass die Verifizierung der Zertifikate nicht funktioniert hat, wenn sie denn durchgeführt wurde, was ja auch lange Zeit nicht immer der Standard war, dass Zertifikate überhaupt validiert wurden von manchen Browsern.
Also, sagen wir es mal so, es hilft vielleicht gegen Leute, die irgendwie den rohen Traffic mitschneiden, dass die da keinen Plaintext mitbekommen, aber wenn halt irgendjemand den Man in the Middle...
Wenn er da was planten will, dann kann er das damit, ja.
Genau, also wenn irgendwo jemand eine Verbindung über Man in the Middle hijacken wollte, dann wäre es halt gegangen.
Genau, also der Einzige, der daran wirklich richtig interessiert wäre für ihren großen Einsatzzweck, ist natürlich die NSA und deswegen sagen alle, oh mein Gott.
Oder alle anderen Geheimdienste.
Oder, ja, aber NSA ist ja, die müssen es sein, weil die sind böse.
Aber alle anderen ja auch.
Nee.
Nicht?
Alle anderen sind gut, weil die sind nicht die NSA.
GCHQ?
Zum Beispiel GCHQ, das sind auch NSA, quasi ein Contractor von NSA.
Ah,
so ist das.
Und der BND?
BND ist okay.
Weil die der BND ist Praktikant von der NSA.
Ah, genau. Der BND ist ja der kleine Praktikant, den sie dann ab und zu mal in die Besenkammer sperren, wenn sie gerade lustig sind.
Ja, und dann, und dann mit Seife in Socken verprügeln. So ist es halt. Oh yeah.
Ja.
Genau, also natürlich NSA sind die allerbösartigsten.
Die allerbösartigsten.
Genau, und die anderen können das alle gar nicht.
Genau. Also nochmal kurz, jeder, der einen Mac benutzt oder ein iPhone, sollte mal kurz auf diesem Go-To-Fail nachschauen, wenn er das Update noch nicht gemacht hat.
Und bitte updaten.
Bitte updaten und natürlich dran denken, wenn man das zum Beispiel auf einem Mac macht, dass man mit dem Safari diese Seite aufrufen muss, nicht mit dem Chrome. Der Chrome war zum Beispiel immer sicher, weil der seine eigene SSL-Zert-Validierung hat.
Ach so, darum habe ich SSL-Warnings bekommen, weil ich mit dem Chrome angesurft habe.
Das wollte ich vorher noch fragen, ob du
mit dem Safari
gesurft hast.
Ich habe nicht mit dem Safari.
Weil der hat immer schon seine eigene Validierung, soweit ich das sehe.
Ja, aber der hat zum Beispiel keinen eigenen Certificate Store, sondern benutzt den von dem OS.
Ja, der benutzt die Keychain.
Ja, aber er validiert sie selber sozusagen. Ja.
Der bundelt das, glaube ich.
Genau. Der Chrome war auch, also ich glaube, der Firefox hat zum Beispiel lange Zertifikat-Chains nicht wirklich durchvalidiert, sondern einfach gesagt, ein Zertifikat, sieht okay aus. An.
Ist okay.
Ist gut genug.
Genau.
Hast du da
Fair
kurz,
enough.
Hast genau. du da kurz auch einen Artikel oder ist das jetzt einfach nur gesagt?
Das habe ich vor 5 Jahren oder so erfahren.
Okay, vor 5 Jahren. Gut, dann ist es wahrscheinlich noch Mozilla gewesen einfach.
Irgendwie so, ja.
Okay, so ist es halt.
Fast Tote der Woche wäre ja Nokia geworden.
Aber dann
haben sie sich gedacht, das, was andere Leute mit WebOS machen, das können wir auch. Und genau, und haben Nokia X announced. Und X ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, sowohl der Name eines Telefons, das sie vorgestellt haben, Stephen Elop hier vorgestellt haben auf dem Mobile World Congress, aber gleichzeitig auch der Name einer neuen Plattform, die Nokia auf Windows Phone oben drauf setzt, nämlich auch einem Android Compatibility Layer.
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es kein Also, so wie ich das verstanden habe, ist das ein Fork von Android. Dem auch Android-Apps laufen werden, aber...
Es ist kein Windows-Phone mehr.
Das ist kein Windows-Phone.
Oder laufen da dann sowohl die einen als auch die anderen?
Nee, das ist ein Android.
Okay.
Da hatten wir es letzte Woche schon davon oder vor zwei Wochen oder so. Das ist quasi ein Fork von der Open-Source-Teil Teil von Android, auf dem dann quasi Microsoft-Dienste und das Nokia UI und so weiter drauf gepfropft wurden.
Okay, I'm sorry.
Also du kannst da Android-Apps für bauen.
Mhm. Bestimmt sehr erfolgreich. Ja.
Erfolgreich wie Sailfisher ist wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich vielleicht so erfolgreich wie das ganze Kindle-Gekrepel. Also Kindle-Fire-Zeug.
Mhm.
Ich habe das auch hier verlinkt, ich habe mir auch mal die UI-Richtlinien durchgelesen, weil irgendwie jemand das getwittert hatte. Und das Ding ist halt so, das erste Gebot, also die erste Regel im Fight Club ist, du sollst nicht aussehen wie normales Android.
Sondern du musst anders aussehen.
Genau, du musst anders aussehen. Das heißt, wenn du da irgendwo von denen gefeatured werden willst und sonst was, musst du halt auch noch große Teile deines UIs umbauen oder zumindest umstylen, damit das nicht aussieht wie eine normale Android-App. Also, sie wollen ja nicht ein normales Android sein.
Genau, also wir bieten den Android-Entwicklern was an, aber sagen gleichzeitig, mach dir mal bitte das Gleiche wie mit Android, nur nicht.
Nur nicht Android.
So. Ich habe mir auch diese UI-Guidelines durchgelesen und für mich war diese Screenshots oder Mockups.
Diese Mockups sind echt furchtbar hässlich.
Da fallen mir die Augen aus dem Kopf. Also, Entschuldigung,
haben einfach auch
Nokia.
Für alles Dings genau.
Das ist
Comic Sans.
Es sieht eher ein bisschen anders aus.
Oh, vielleicht ist es was Neues.
Es sieht aus wie Markerfeld oder irgendwie so. Also, es erinnert mich an einen so ein UI-Mockup-Tool, Wireframing-Tool, das wir im Studium irgendwie vor x Jahren benutzt haben. Und das kannst du halt einfach nicht bringen auf dem Level. Also vor allem, ich meine, man muss sich nochmal vorstellen, die wollen da gerade anderen Entwicklern erzählen, wie Dinge auf ihrer Plattform auszusehen haben und dann bringen sie sowas.
Und dann sehen die alle scheiße aus.
Aber am liebsten gefällt mir übrigens ihr App-Beispiel mit Dudes Car Race.
Ja, wobei das ist so eine Sache, die ich gar nicht schlecht finde. Also da ist jetzt die Regel, wenn du Spiele anbietest, dann muss im Startscreen von dem Spiel muss es die Möglichkeit geben, dass du Sound und Musik ausmachst. Ist okay.
Das sind ja ein paar nette Ansätze.
Ja, also es ist halt schwierig. Also es ist eigentlich ein Android, aber halt mit einem Custom Launcher, mit irgendwie ganz viel Customization außenrum und teilweise dann auch noch anderen UI-Paradigmen und UI-Styles, sodass du halt nicht nur die krebliche Fragmentierung hast, die du eh schon im Android-Markt hast.
Genau. But more.
Sondern noch mehr.
Also warte, wir machen einen Standard, um sie alle zu vereinen.
Und dann
haben wir noch einen Standard.
Genau.
Hätte jetzt kein erwarten.
One Standard to wrap them all. Nee, das ist halt echt ein Problem, weil du hast jetzt schon mit diesem Google Mobile, wie heißt denn diese Google Mobile APIs? Wie heißen die
Mobile APIs?
Die
Play APIs.
Ja, oder die Play APIs. Mit denen hast du ja im Endeffekt schon ein Problem, dass du auf anderen Android-basierten Devices viele Apps nicht mehr laufen lassen kannst, weil die halt diese APIs nicht mehr anbieten oder andere APIs alternativ dazu anbieten. Jetzt hast du noch eine komplette weitere, relativ große Plattform, die du vielleicht auch supporten willst. Das wird doch dann, also Ich,
naja, und es gibt ja auch noch diesen ganzen Kindle Fire Kram und.
Genau, genau.
Also, aber da gehen zum Beispiel die Player APIs, weil die das irgendwie nachgebaut haben.
Oder? Also, sie haben sie teilweise nachgebaut. Also, ein bisschen nachgebaut.
Ja. Gut genug. Also, was mich an der Sache am meisten interessiert, ist halt dieses, weil es auf so einem CEO-Level halt immer so ist: Ja, da geht jetzt auch Android. Ich bin mal gespannt, ich werde das mal ganz eng beobachten, wie so die Android-Entwicklerszene um uns rum sich so demnächst so anstellt und gibt, wenn ich wieder höre, so, da hat ein Kunde sozusagen potenziell auch gesagt, ja, machen Sie uns das auch für Android und Nokia X und überhaupt und so, das geht doch alles, das ist doch alles so einfach, das ist doch alles Android.
Genau, das ist doch alles Android. Das Gleiche. Das ist genauso, wie halt viele Leute nicht begreifen, was von Pain das ist, so ältere Versionen mitzuführen, gerade weil sich da die APIs halt doch stark verändert haben. Und also ich, gerade so ein Kumpel von uns, der hat ja von ein paar Wochen oder vor zwei Wochen oder so, hat er mal einen Vortrag über sein letztes Android-Projekt gehalten und hat halt auch gemeint, so der größte Pain ist einfach so, dass die ganzen Altlasten von den ganzen krebligen alten Android-Versionen mitschleppen zu müssen, weil das halt auch deinen Code furchtbar hässlich macht und furchtbar schlecht wartbar, weil du halt irgendwie, entweder du abstrahierst alles weg oder du machst halt für jede Kleinigkeit, die sich irgendwie geändert hat, irgendwie wieder ein weiteres If-Statement rein.
Was aber
halt
bitte ohne Klammern. Das
braucht bitte man ohne nicht. Klammern und mit Go-Tos.
Ja. Wenn schon, denn schon.
Ja. Also das ist halt, es ist halt schwierig und das macht die Plattform an sich halt, auch wenn man dann denkt, ja, das ist cool, das ist irgendwie, die haben da die Open-Source-Variante genommen und irgendwie machen ihr eigenes Ding, kann man schon machen, aber das macht halt den Markt nicht besser, sondern eher das Gegenteil.
Genau. Ja, die dürfen halt einfach nicht sagen, dass es Android ist.
Das sagen die auch nicht.
Das macht
ja,
die Android.
Und dann fragt ja auch kein Kunde danach, kannst du mir Android machen und das Nokia X ist das Gleiche, sondern so, kannst du mir Android machen und kannst du mir Nokia X machen? Und dann sagt,
wobei das
für das Doppelte?
Nee, wobei das
geht das schon.
Das Problem ist dabei, dass die meisten Kunden dann genug informiert sind, um zu wissen, ja, das ist doch quasi die gleiche Plattform.
Mhm. Sie muss einfach sagen, nein, es ist halt einfach nicht
die gleiche Plattform. Also Kunden in Form von Leute, die bei dir oder bei uns als Entwicklern Apps in Auftrag geben und dafür bezahlen sollen. Ja,
das ist manchmal so.
Okay.
So, also das ist schon mit der Android-iOS-Unterscheidung manchmal schon Cancer genug, aber da muss man dann halt auch den Grütze-Detektor anhaben und wissen, okay, ja. Aber also der Witz ist ja einfach, es macht die Plattform Android auf so einem Factsheet sozusagen attraktiver, aber halt im realen Leben nicht. Ja. Und was mich noch interessiert an der ganzen Sache ist, was sagt eigentlich Microsoft dazu? Weil
Theorien.
Das ist eigentlich für Nokia überhaupt nicht gut. Also ich fand es ja okay zu einem gewissen Punkt, dass Nokia gesagt hat, so, wir machen jetzt Windows Phone. Egal, ob jetzt Windows Phone so toll ist oder nicht, aber ich fand es wenigstens mal gut, dass sie sich mal entschieden haben. Aber anscheinend wurde ich korrigiert und sie haben sich entschieden, sich nicht zu entscheiden.
Das haben sie aber gut gemacht.
Ja. Also ich habe da verschiedene Theorien gehört. Eine ist, dass die das schon seit ein paar Jahren im Keller hatten und quasi daran gearbeitet haben.
Jetzt mussten sie es einfach schnell tun.
Ja, und jetzt vielleicht mal das so als Testballon das mal released haben, um zu gucken, wie kommt es denn eigentlich an. Und es schadet ja dem Windows-Phone-Markt wahrscheinlich gar nicht so richtig, weil dieses wie nennen sie es?
Dings. Na gut, dem kann auch keiner mehr schaden.
Also. Ja. Also ich glaube, dieses Nokia X, das soll ja ein Betriebssystem oder eine Plattform für Low-End-Geräte werden.
Also eine völlig andere Zielgruppe.
So wie ich das verstanden habe. Und ich meine, Nokia hatte jahrelang oder jahrzehntelang irgendwie ihr Series 60, Series 40 Gedöns auf Symbian-Basis. Oder ich glaube nur Series 60 war auf Symbian-Basis, das Series 40 war irgendwie nochmal ein anderer Krebel. Und vielleicht könnte das so der Ersatz dafür sein. Also dass die dann quasi so denken, ja, okay, die Leute, die nicht bereit sind, so das Geld für ein Windows Phone potenziell auszugeben, die sollen sich dann ein Nokia X Phone kaufen.
Da gibt es dann auch keine Updates und so dafür. Also
die Möglichkeiten.
Man muss sich nicht umgewöhnen, man muss seinen Habitus nicht ändern, man kann weiterhin Nokia kaufen. Super.
So gut.
Gut. Andere Open Source Projekte, oder?
Noch jo. Mehr Open Source Projekte.
Mhm.
But why?
glaube, das wird heute noch ein paar Mal genannt werden.
Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Oh. Ja, was ist passiert? LXC 1.0 ist veröffentlicht worden.
Ist passiert. Und das coolste Feature, um das jetzt mal einfach nach vorne zu holen, ist, dass man LXC jetzt auch als normaler User verwenden kann. Früher war es halt so, dass du quasi immer privilegiert sein musst, damit du diese Container toll benutzen kannst. Und jetzt hast du als quasi normaler User hast du die Möglichkeit, so zu change-routen deine Prozesse. Und das hört sich erstmal gar nicht so falsch an.
LXC fürs Volk sozusagen.
LXC für die Leute, die keinen Root bezahlen. Ja. Genau. Und dann kannst du es auf den ganzen Chat-Host dann laufen lassen. Ja, also das hört sich erstmal richtig an. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeschaut. Aber quasi die Promises, die sie gemacht haben, hört sich schon genau richtig an. Und es gibt auch eine Blog-Post-Serie, 10 Blog-Posts, die dann quasi komplett beschreibt, wie man LXC verwendet. Und zwar also ohne Docker, sondern einfach nur LXC. Und wie man dann das erste Ubuntu-Container macht. Über Security-Features und privilegierte Container. Die ganzen coolen Sachen einfach. Und den kann ich auch kurz verlinken. Der ist auch mit in dem Post drin, in der Mail. Genau, also LXC grundsätzlich immer eine gute Sache. Container für Dinge benutzen auch immer gut. Quasi mehr cool als Change Root, weil es mehr kann.
Jo.
Was gibt's noch Neues bei LXC? Ich hab das
nicht weiter geschaut. Die APIs sind jetzt halt mit der Version 1.0 mal stabil geworden. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass die sich dann nur beim nächsten Major Releases wieder
genau, ändern. Sie sind stabil bis zur nächsten Version.
Ja, ja, ich meine, es gibt ja auch vorausgesetzt, so. Sie machen Semantic Versioning, aber könnte ja davon ausgehen, dass es jetzt so ein bisschen sich die Wogen einigermaßen geglättet haben und irgendwie die APIs stabiler bleiben. Was ja eigentlich ganz cool ist. Ja. Haben wir sonst noch was zu LXC?
Ich weiß nicht. Also ich habe es halt jetzt gerade nur unter Docker quasi in Benutzung. Aber wenn das mit den Containern einfach funktioniert für User, das hat natürlich dann schon Potenzial.
Auf jeden Fall.
Muss ich mir dann nochmal genau anschauen. Vielleicht will ich auch nur LXC haben, vielleicht will ich gar keinen Blues Docker haben. Und vielleicht.
Man weiß es nicht so genau, aber du musst es ausprobieren und dann drüber reden.
Muss ich darüber ragen quasi.
Oder ragen, natürlich.
Ja, sehr schön.
Lass uns doch mal drüber ragen. Wo wir gerade beim Thema ragen waren, genau. Da gab es auch noch so eine Geschichte.
Du hattest Rage.
Ja, ich hatte im weitesten Sinne Rage. Also es gab so eine News so gestern, dass aus Lovefilm, was ja schon lange ein Unternehmen war, was Amazon gehört hat, dass aus Lovefilm jetzt quasi Amazon Prime Streaming oder Instant Video nennt es, glaube ich.
Genau, also dass sie das in ihr Prime-Programm mit integrieren.
Genau, bei Amazon. Genau. Und das wurde schon seit ich glaube, ein paar Tagen, eine Woche oder so, wurde das schon groß auf der Hauptseite von Amazon angekündigt. So von wegen, jetzt hier noch ein paar Tage, dann bekommt ihr hier Streaming bei uns über euren Prime-Account und so.
War in den USA ja schon länger so.
Ja, weil gibt es schon eine Weile und da gibt es auch eine Leihbibliothek und so für Kindle und irgendwie anderes Kindle-Gedöns, was man da sonst verwenden kann. Also im Zweifelsfall irgendwie eine App, die irgendwo läuft oder ein Kindle Fire oder halt so ein tatsächlich ein E-Reader. Hört sich ja eigentlich alles ganz nett an, so. Hat nur große Verwirrung gestiftet, so in meinem Umfeld, und für mich selbst irgendwie war es ein Grund, meinen Prime-Account zu kündigen. So. Weil das ist ja alles recht und schön, dass man da Streaming jetzt irgendwie über den Prime-Account mehr oder weniger in Anführungszeichen kostenlos mit dazu bekommt.
Ja, aber der Pferdefuß war.
Es ist halt deutlich teurer geworden.
Wie viel ist
das? Genau, und du kannst halt nicht das Prime ohne Streaming haben, sondern es kostet jetzt, also Prime kostet jetzt immer mehr für alle, egal ob du Streaming benutzen willst oder nicht.
Also die normalen Preise waren, glaube ich, Prime hat normalerweise 29 Euro im Jahr gekostet und jetzt sind es irgendwie 49 Euro im Jahr, also 20 Euro mehr.
Genau.
Das ist jetzt aufs Jahr gerechnet nicht so besonders viel, aber wenn ich mir halt überlege, okay, das Angebot, was die in dem Streaming also was Lovefilm früher angeboten hat zum Streamen und was jetzt Amazon Instant Video anbietet, das ist halt erstens nicht so super toll und zweitens, hierzulande bekommt man eigentlich fast nur Inhalte, die synchronisiert sind und so gut wie nichts im Originalton. Mhm. Es gibt ein paar Serien, die gibt es dann im Originalton, hat zum Beispiel meine Freundin, also die hat Lovefilm hatte die ein Abo und hat letztens versucht, irgendwas zu gucken und dann hat die lustige App tatsächlich angezeigt, so, okay, du kannst jetzt hier Untertitel einblenden, weil das irgendwas Englischsprachiges war, ist aber nichts passiert. Und dann denke ich mir halt, ja, okay, wenn ich das auf dem Rechner, wenn ich auf dem Rechner da irgendwie Videos gucken will, dann muss ich mir Silverlight installieren, was ja auch irgendwie Krepel ist. Die Apps, die es so für iOS gibt, die sind irgendwie auch hässlich und langsam und irgendwie finde ich die nicht toll. Und ja gut, okay, es gibt noch so Möglichkeiten mit irgendwelchen Smart-TVs oder auf einer Playstation und so das Zeug zu benutzen, aber habe ich eben nicht.
Ja, und dann ist und es auch halt das Smart-TV-Thema kann man häufig echt vergessen.
Ja, und also ich habe jetzt mittlerweile gehört, es gibt sogar schon wieder Fernseher, bei denen das als Feature angepriesen wird, dass es ein Not-Smart-TV ist quasi. Also dass man sagt, okay, da ist gar kein Scheiß drin, das ist nur ein Anzeige-Device und den Rest machst du irgendwie in einer
Set-Top-Box,
weil das funktioniert im Gegensatz zu dem Scheiß, der in so einem Smart-TV drin ist.
Ja.
So, also wer mal irgendwie versucht hat, DLNA-Streaming oder sonst irgendwas beim ersten Mal zum Laufen zu bringen,
Hut ab. Plus
eins. Plus eins.
Ja.
Also ja. Das ist einfach doof.
Also, naja, also im Prinzip heißt es ja Folgendes, da ja im Prinzip einfach Lovefilm auch jetzt in Prime übernommen wurde, die Nachteile bleiben halt einfach. Also wir sind immer noch momentan in dem Zustand, dass wenn ich in Deutschland irgendwie eines dieser verschiedenen Streaming-Angebote, ob es nun Maxdome, Watchever oder Prime jetzt ist, dass ich halt immer noch nicht genug Content habe, also noch nicht genug Abdeckung, sowohl vom Inhalt als auch der Auswahl der Sprachen. Watchever geht da ja eher ein bisschen, also ist da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt, genau, also dass sie meistens das auch in Originalton hatten. Dann habe ich noch die Problematik mit DRM, also im Browser und so weiter und die Problematik, dass ich habe auch noch keinen einzigen guten Mobile-Client für irgendwas davon gefunden. Also Sky habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist mir doch einfach zu teuer.
Ja, also Sky Go habe ein paar Freunde von mir mal ausprobiert. Es scheint so halbwegs zu tun, aber ist jetzt auch nicht so berauschend.
Genau, und dann ist es in letzter Konsequenz natürlich, wenn du nicht vorhast, das zu nutzen, dann ist das halt einfach nur ein riesen Price-Increase, den Amazon Prime für dich gerade hatte.
Genau,
also wenn man es darauf runterbricht.
Ja. Also für mich war dann halt die Überlegung erst, oh, das ist ja eigentlich cool, weil ich kann ja jetzt mit meinem Prime-Account auch Sachen gucken und dann habe ich mir überlegt, okay, sie bieten kaum Dinge an, die ich wirklich gucken wollte. Die Dinge, die ich gucken wollte, die bieten sie nicht in der Sprache an, die ich haben möchte und dann habe ich auch noch kaum Devices, auf denen ich das wirklich konsumieren könnte, ohne dass ich Schmerzen dabei habe.
Wie sieht und das gerade aus mit
einfach XBMC mal ohne Schmerzen nicht, konsumieren.
Eine XBMC habe ich bis jetzt noch kein Plugin oder was gefunden, was das irgendwie könnte. Und wenn, dann musst du wahrscheinlich da auch irgendwie ein Silverlight-Plugin installieren, weil
Moonlighting. Ist das nicht schon eingestellt oder so?
Ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr weiterentwickelt, aber vielleicht gut genug. Nee, da ist kein DRM-Zeug drin. Also ich glaube, das geht nicht richtig
Das würde zu viel öffnen in die Richtung.
Ja. Also Chromecast könnte vielleicht noch interessant sein, weil Chromecast will ja da definitiv so APIs für anbieten, für solche Geschichten, also auch Netflix und so. Könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, das zu konsumieren, aber dann müssten halt trotzdem die Inhalte und die Zusatzgeschichten wie jetzt Untertitel oder zusätzliche Sprachen stimmen. Und also ja, also bei mir ist es halt so, gestern sind da irgendwie in meinem Haushalt zwei Dinge passiert. Meine Freundin hat sich zum ersten Mal einen Prime-Account bestellt und ich habe meinen gekündigt. So, also weil meine Freundin hat bis jetzt halt also tatsächlich guckt die sich da irgendwie Filme auf dem iPhone an und bezahlt dafür 8 Euro im Monat oder hat dafür 8 Euro im Monat bezahlt.
Dann ist es jetzt billiger geworden, oder?
Ist jetzt billiger geworden. Zudem hat sie noch irgendwie
einen Prime-Account, damit du Prime-Account quasi einkaufen kannst.
Das ist ja quasi noch besser. Und für mich wäre dann halt die Geschichte, okay, wenn ich jetzt irgendwas total dringend brauche, dann lasse ich es halt meine Freundin bestellen.
Ist mir Warum hast du nicht einfach deinen Prime-Account gelassen und hast gesagt, okay, benutze doch bei mir mit?
Ja, dann müsste ich ihr mein Passwort geben und so.
Na gut, dann geht's nicht.
Genau. Sie können die Passwörter Ringe jetzt tauschen.
Ja.
Spätestens, also frühestens.
Sie können die Keychains jetzt tauschen.
Also, genau. was ich genau. Eine Keychain, sie zu binden.
Ja, schön.
Oh, ist das schön.
Ach so, was glaube ich, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, auch weggefallen ist, ist die Möglichkeit, andere Leute in seinem Haushalt mit einzuladen. Das ging ja früher, da konntest du quasi, wenn du Mitbewohner hast oder zumindest in derselben Adresse wohnst, konntest du bis zu 3 oder 4 Leute noch mit einladen, die dann quasi über dich auch Prime-Versand bekommen.
Echt?
Jo. Echt? Fuck. Nie mitbekommen.
Nie doch, mitbekommen. Konnte man machen.
Oh, wir haben so viel Geld verschenkt.
So viel Money. Ja.
Also ich habe jetzt jedenfalls auf meinem Account, also der läuft jetzt irgendwie im August aus oder so, ich habe da noch ein paar Monate Bedenkzeit. Aber ich hatte bis jetzt halt so einen Studentenaccount, der 10 Euro im Jahr gekostet hat, da war das halt auch ein No-Brainer.
Ich finde, also für mich gehört das irgendwie, also jetzt wo du es sagst, gehört das einfach so irgendwie zu den Rundfunkgebühren dazu. Die Haushaltsabgabe für Amazon Prime, fertig, aus.
So also, halt, ja.
Fände ich mal total gut. Naja, aber das ist Deutschland hier. Ja, okay, Prime, teurer geworden. Ich werde es, glaube ich, weiter benutzen, weil ich einfach Next Day Delivery mir noch wesentlich mehr Geld im Jahr wert ist und es sich immer noch lohnt. Aber ja, ich werde es auch nicht nutzen. Also das Streaming, von dem her ist es schon ein bisschen
Also hart. Von dem her ist es halt für viele Leute einfach nur eine relativ große Preiserhöhung.
Hat-Tipp, Amazon, gut gemacht.
Ihr habt einfach das Richtige gemacht. Ihr tut so, als ob ihr den Preis nicht erhöht habt. Aber ihr habt's.
Nee, ihr tut so, als ob ihr den ganzen Leuten
was schenkt,
aber dabei zieht ihr ihnen das Geld aus den Taschen. Das ist eigentlich echt marketingtechnisch nicht
so, ja, so schlecht. Echt. Also ich finde sowas, ich kann bei sowas immer trennen zwischen sozusagen, dass ich sie persönlich dafür hasse und dass ich sie professionell dafür bewundere, dass sie sowas hingekriegt haben. Ja. Andere Leute haben auch was hingekriegt.
Machen wir mal diesen
Übergang. Die haben Tango getanzt. Google tanzt Tango.
Der neue heiße Scheiß.
Also ich verstehe das irgendwie so, sie haben halt im Wesentlichen eine Kinect in ein Handy eingebaut.
Hört sich
oder?
Nicht so schlecht an.
Das ist so für mich der TLDR aus dem ganzen Thema bei Tango.
Ich hab's noch nicht so genau.
Also du kannst damit quasi...
Wer pickt denn sowas?
Ich? Natürlich. Doofe Frage. Nein, wir haben das einfach letzte Woche verpasst, weil das war da quasi zur letzten Woche. Und was es ist, du kannst damit dann quasi 3D
sehen.
Und zwar dein Telefon. Also dein Telefon kann dann sagen, wie weit Sachen von dir entfernt sind.
Ich dachte gerade, oh, endlich können wir alle 3D sehen.
Ja. Wo kommen wir denn da hin?
Okay, also ist es im Endeffekt echt irgendwie, ja, eine Kinect im Telefon.
Genau.
Und dadurch kann man richtig coole neue Experiences bauen, weil ja die Kinect ja immer bisher rumstand und das Telefon kann sich bewegen. Also,
und das Telefon, also was eins von den Features ist, was sich die ganzen Leute gewünscht haben, ist quasi Wegefindung in zum Beispiel Einkaufszentren oder sowas, weil du quasi drin hast ja dann immer kein GPS und mit dem fucking WLAN finde ich shit, funktioniert eh niemals. Und dann könntest du das quasi so lösen, dass du sagst, okay, wo geht's denn hier lang? Zu dem einen Laden.
Ja. Aber Felix, ich kenne schon ungefähr 5 Leute, die so WLAN-Indoor-Lokalisierung implementiert haben.
Ja, und immer Kacke war. Es war immer Kacke.
Ja, wobei mein Kumpel hat da seine Masterthesis vor kurzem drüber geschrieben. Und
der hat dann bestimmt, das ist voll gut.
Ja, nee, der hat dann irgendwie noch Pathfinding-Algorithmen und sonst irgendwas mit eingebaut. Da geht's dann so einigermaßen. Aber halt auch nicht so super.
Ja, genau. Ja. Also ich kenne auch einen, der hat das mal ausprobiert, das war kacke.
Also ich eingeschlossen, ich habe das mal als Hiwi-Job irgendwo implementiert in so einer Laborumgebung und habe dann irgendwie in einem 30 Quadratmeter Raum irgendwie keine 3 Meter Genauigkeit hinbekommen.
Ja, das ist halt schon echt traurig. Oder in so einem Raum, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Access Points drin.
Ja.
Und dann stehst du aber außerhalb des Raums, also in der App, und du denkst so, ich stehe genau in der Mitte.
Ja.
Wie kann sowas passieren? Ja,
oder du hältst dein Handy in der Hand und plötzlich steht jemand neben dir und du bist gleich 3-4 Meter auf einer anderen Position. Ja, das ist halt einfach. Das ist nicht gut genug und nicht zuverlässig genug, dass du da wirklich was draus machst.
Also vielleicht.
Ich finde halt sehr interessant daran, was mir so gerade als Use Case reinkommt, ist, es macht einen kleinen, tragbaren 3D-Scanner möglich. Super. Also, dass ich halt irgendwie, wo habe ich das demnächst irgendwo gehört, Crime Scenes 3D-Scanne. Also ich irgendwo aus Schweden oder so irgendwo gehört, dass sie mittlerweile so weit gehen, dass sie Crime Scenes 3D scannen wollen, um sie sozusagen auch, um das in die Akten legen zu können und später das alles nochmal.
Damit man nichts übersieht.
Ja, ich glaube, die wollen einfach auch mal CSI drehen oder so. Aber
ja. Das ist dann CSI und dann in Tron Land.
Ja.
Nee, das ist dann, CSI Enhanced und es spielt dann in der Tron-Welt, wo dann alles digitalisiert wurde und dann musst du irgendwie gegen
Cyberkriminelle.
Gegen cyberkriminelle Motorrad
Hacker.
Rennen.
Ja.
Hacken.
Also, ich weiß nicht, so prinzipiell fallen mir gar nicht so viele tolle Sachen ein, außer irgendwie damit coole Online-Games zu machen oder so Real-Life-Games.
Also, was mir gerade eingefallen wäre, als es der Matt erzählt hat mit dem Crime-Scenes einscannen, wäre so, ich muss demnächst mal wieder umziehen.
Crime-Scene umziehen.
Crime-Scene,
das Gleiche.
Genau. was ich jetzt gerade gedacht hatte, war so potenzielle neue Wohnungen, die man so begeht, einfach mal so abzuscannen, um sie dann später zu reviewen und dann nochmal sich zu überlegen, ob man da jetzt reinziehen will oder ob die Räume praktisch geschnitten sind oder welche Möbel man wohin stellen könnte.
Ja, du könntest
oder
natürlich
so.
Dann auch, wenn du zum Beispiel bei Ikea, holst du die Ikea-App und schaust dann, ob die dann einfach in deinen fucking Raum reinpasst. Und kannst dann alles mögliche ausprobieren und du stellst sie dann wirklich quasi virtuell vor dich hin, in diese Ecke rein.
Genau.
Also das ist schon eine ganz coole Sache.
Und also alle Möglichkeiten, die man hat, einen Raum automatisch abzuscannen, sind schon irgendwie cool, weil dann kann man da irgendwie so, sagen wir mal, Interieurdesigner oder irgendwie Möbelpacker spielen, ohne dass man irgendwas anfassen muss. Ja. Was ich schon ganz cool finde.
Genau. Ich habe eine kurze Korrektur dazu. Es war nicht Schweden, es war Queensland in Australien. Ja, ich habe den Artikel gefunden vom 17. Februar. Awesome. Machen wir weiter mit dem, was wir verlost haben oder einem Teil davon verlost haben, würde ich sagen. Atom.
Atom.
Genau. Irgendjemand hat auch geschrieben, es wäre cool, wenn man Atom forken könnte. Und Atom Split.
Genau, Atom Split.
Quantum.
Ja, um was geht's dabei? Das ist irgendwie ein Experiment von, oder ist es ein Produkt oder ist es einfach nur irgendwie so Freizeitbeschäftigung?
Ich hatte im ersten Moment gedacht, dass GitHub halt an einer neuen Version von einem Editor für ihre Files arbeitet, aber es ist wesentlich mehr.
So das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe, als ich die Webseite zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja okay, so das ist ein yet another Cloud-Editor.
Genau.
So, weil irgendwie Build und Web-Technology und so weiter. Haben wir schon gesagt, um was es geht? Es ist ein Editor.
Genau.
Also soweit so gut. Es ist im klassischen Sinne ein Editor, den man auf seinem Rechner installiert, da laufen lässt und der dann Syntax-Highlighting macht und irgendwie suchen und reguläre Ausdrücke und was man halt so zum Programmieren braucht. Interessant daran ist eher so die Herangehensweise, also die Autoren sagen halt, okay, es gibt so zwei Gruppen von Editoren, also sowas für Kacknoobs wie Nano zählen die jetzt gar nicht mit, weil Nano ist für Kacknoobs.
Nano ist einfach auch so Kacke.
Genau.
Der kann doch nicht mal fucking Syntax-Highlighting anständig.
Ja, oder irgendwie reingepatcht oder mit irgendwie komischen Bonus-Configs, aber
Quatschkram.
Nano ist halt einfach hässlich und will man nicht haben.
Außer der Ingo.
Außer der Ingo, aber ja, ich glaube, der Ingo, um ein paar Config-Files zu editieren, braucht man vielleicht auch nicht so die super High-End-Editiermöglichkeiten. Jedenfalls, die Aussage ist halt, okay, es gibt zwei so Gruppen von Editoren, die Softwareentwickler benutzen. Jetzt mal IDEs ausgenommen.
Es auch gibt noch ausgenommen.
Genau.
Kann man nicht alles ausnehmen.
Ja, also die zwei Gruppen sind sowas wie TextMate oder wie Sublime Text. Kann man sich installieren, da kommt man relativ schnell rein. Das sind schon viele Sachen, die man so im täglichen Gebrauch haben möchte, eingebaut. So Fuzzy File Finder und irgendwie regulären.
So halb IDEs sind das halt schon mittlerweile.
Genau, also die
ganzen IDEs rausgenommen, aber halb IDEs.
Genau.
Genau. Also
muss da differenzieren können.
Ja. Ja, also Editoren, in die man relativ schnell reinkommt, wo man relativ schon ein relativ großes Set an Features drin hat, wo es aber problematisch wird, wenn man es irgendwie skripten oder erweitern möchte. Weil dann haben die irgendwie nur sehr eingeschränkte Plugin-Schnittstellen und es ist irgendwie komisch und man kann halt nicht alles mitmachen und so weiter. Und dann gibt es halt die andere Seite, das ist dann so Vim und Emacs. Da kann man so quasi alles mitmachen. Man kann, es ist auch quasi alles skriptbar. Es ist unglaublich viel konfigurierbar und die Editoren sind eigentlich schon in der Standardausführung sehr mächtig. Aber da ist es halt eine super hohe Einstiegshürde, weil man halt irgendwie die ganzen Paradigmen verstehen muss und irgendwie die ganzen Shortcuts kennen muss und irgendwie, es ist halt nicht so richtig einsteigerfreundlich.
Das heißt, die coolen Leute benutzen die Sachen immer noch.
Genau.
Nur wenn du kein cooler Leut bist, dann musst du quasi
kein cooler Leut.
Atom benutzen.
Ja, und Atom ist jetzt so die Idee, okay, sie bauen jetzt mal einen Editor für das 21. Jahrhundert, so haben sie behauptet. Das ist quasi ein modulares System, was du mit Packages beliebig erweitern kannst. Die haben da irgendwie ein Node.js eingebaut, um Sachen zu skripten, um ihre Erweiterung quasi zu programmieren. Das Ganze ist basiert auf Webtechnologie, das heißt, man kann da quasi auch mit CSS und HTML und Geschichten sein Editor stylen.
Ja, interessant ist auch, dass es im Wesentlichen anscheinend ein Chromium ist.
Ja, also wenn man, also ich habe also da ja schon einen Invite für bekommen, wenn man die App so aufmacht, dann sieht das Ganze sehr nach Chromium aus und wenn man dann die Developer-Tools aufmacht und sich dann quasi den Web-Inspektor von seinem Editor anguckt, dann halt erst recht. Also die Developer-Tools, die sehen sehr verdächtig nach Chrome aus.
Genau.
Genau. Und
also, es hat noch nicht Open Source, das Ganze, ne?
Es ist nicht Open Source, allerdings sind viele der eingebauten Module oder der eingebauten Pakete sind Open Source. Also die kann man, die sind auch auf der Webseite verlinkt. Kann man unter Packages, kann man mal gucken, was es da sonst so gibt. Aber tatsächlich ist es momentan, es ist noch eine Closed Beta und es ist noch nicht Open Source. Ich weiß nicht, es ist auch noch nicht bekannt, ob es Open Sourcen werden.
Mhm.
Muss man mal gucken, aber ich vermute mal, ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie ein kommerzielles Produkt wird.
Ja, sie schreiben in den Release Notes, Atom is free during the Beta Period, aber damit sagen sie ja nicht, dass es später möglicherweise was kostet.
Ja, damit kostet es wahrscheinlich
also später auch was. Dementsprechend wird es vielleicht sogar was kosten, aber dann wahrscheinlich mit super cooler GitHub-Integration, würde ich mal vermuten.
Beispielsweise. Hat es ja jetzt schon zu einem Teil.
Genau, also jetzt kann man schon sagen, okay, man hat eine Zeile Code und dann kann man direkt im Editor sagen, hier git blame, aber man wird dann auf die GitHub Seite weitergeleitet, wo man dann quasi das File direkt angucken kann und irgendwie sonst Dinge machen kann, die man halt im auf der Webseite machen kann.
Mhm.
Und die Integration wird wahrscheinlich dann noch besser sein, dass du das alles direkt aus dem Editor raus machen kannst.
Mhm.
Also ich hatte jetzt noch keine Chance, das tatsächlich produktiv einzusetzen. Ich weiß auch nicht, ob ich das haben möchte, weil ich irgendwie ich habe halt irgendwie Vim-Keybindings in meinen Fingern eingebaut. Also nicht
wenigstens so ein paar.
Wenigstens so ein paar, die ich halt oft benutzt. Ja, nee, alle kann man eh nicht wissen. Wir hatten das ja letztes Mal, dass ich irgendwie schon ein paar Stunden, nachdem ich es benutzt habe, nicht mehr wusste, wie man Upper- und Lowercase macht.
Tja, war nicht wichtig genug.
War nicht wichtig
genug. Gibt es eigentlich Mr. Vim, der alle Vim-Shortcuts kennt?
Vielleicht.
Mr. Vim knows all the Shortcuts.
Auf jeden Fall ist die Webseite hübsch und der Editor sieht so ein bisschen nach Sublime-Text aus. Gibt's
bedient
auch schon.
Sich auch in vielerlei Hinsicht so, ja.
Ja, also ist jetzt kein Editor, den ich jetzt, glaube ich, für meinen tagtäglichen Gebrauch benutzen würde. Zumindest momentan noch nicht.
Mhm.
Sieht aber schon ganz nett aus. Und ich glaube, wenn man dann halt irgendwie das Bedürfnis hat, da alles anpassen zu müssen und alles skripten zu müssen, dann ist es vielleicht schon ganz
cool. Also es ist echt so eine Mischung im Prinzip aus Sublime und Chromium. Und für mich zum Beispiel als langjährigen oder lange Zeit Sublime-User ist das echt willkommen. Vor allem auch die ganze Config und so weiter. Also es wird halt das meiste wie bei Sublime über entsprechende Season-Files, also JSON mit Kommentaren im Wesentlichen, glaube ich, ist das.
A Season ist so ein ist quasi JSON in CoffeeScript.
Mhm. Okay. Ja. Und wird das konfiguriert und das macht Spaß. Bin gespannt, was da passiert.
Also ich habe gerade mal, im Chat ist gerade nochmal ein Link auf das GitHub, auf die die GitHub-Organisation aufgetaucht, wo mal so ein Haufen Plugins und Geschichten drin sind. Ich habe da gerade auch gesehen, es gibt einen Vim-Mode, den man sich installieren könnte. Dann wäre es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das für mich, für mich zu benutzen. Schauen wir mal.
Genau.
Du musst es ausprobieren.
Und dann nur noch Fullscreen machen, dann ist es genauso gut wie ein Vim. Ja.
Das ist fast ein Vim dann.
Dann fast.
Nur, dass es halt ein Chrome ist.
Kannst Vim in der Chrome,
ja. Und dann auch die ganzen Vim-Plugins
Chrome, installieren Chrome, kann. Chrome Vim. Chrome
oder ob
Vim.
Du alles neu schreiben musst. Alles in JavaScript neu schreiben. Alle Tja. Plugins.
Genau. Mhm.
Aber was ich, also ich meine, was ich da tatsächlich dran interessant finde, ist halt die Art und Weise, das UI zu bauen. Weil letzten Endes ist es halt so, okay, das ist eigentlich schon so, ich fühle mich an so Rich-Client-Plattform-Frameworks von vor 5 Jahren so erinnert. Also oder echt? Von vor, ich weiß es nicht, weil man, also es gab von einer Weile immer mal wieder so Ausgliederungen von irgendwelchen Browser-Geschichten. Da gab es von Mozilla mal so ein Framework, womit man da irgendwelche Rich-Clients.
Der Zool. Dieses Zool-Zeug.
Genau, dieses Zool-Zeug. Daran fühle ich mich gerade so ein bisschen erinnert.
Okay.
Es könnte, ja. Also Zoolrunner, genau, Zoolrunner war die Geschichte.
No data.
Ansonsten, ist halt auch ganz interessant, dass halt viel der UI webbasiert ist, was es halt auch relativ portabel macht. So, also ich glaube, das ist jetzt nicht so das große Problem, die Anwendung auf Windows oder auf Linux oder sowas zu portieren.
Mhm.
Ich konnte das jetzt nur für Mac OS X runterladen. Ich glaube, das gibt es auch momentan nur für Mac OS X. Schauen wir mal.
Zool. Von Ghostbusters, ich weiß nicht.
Genau. Ja. There's no data, there's only Zool.
Zool.
Ja. So, kommen wir zu was recht Unerfreulichem.
Oh nein, das ist ja blöd jetzt.
Mir ist es die Tage auch aufgefallen, ich habe das nur erstmal nicht weiter bedacht, und zwar, wenn man gerade mit einem Windows-PC im Wesentlichen, aber ich glaube auch mit anderem, wichtig ist, mit Firefox oder Chrome mit entsprechenden Adblock-Extensions auf die web.de und GMX-Seiten geht, dann kriegt man oben so eine Windows-aussehende Sicherheitsbar, wo dann drin steht so, ey, du verwendest dein Rechner ist möglicherweise gefährdet oder so, und dein Browser dürfen verwendet gefährliche Extensions.
Dürfen die das einfach
und
so?
Und dafür glauben? Haben sie dann eine Seite auch eingebaut, irgendwie, wie heißt sie genau, Online-Sicherheit, nee, Browser-Sicherheit.info, ja. Auf der sie dann so auch erzählen, so, ja, hier, wir haben irgendwie was voll Tolles Neues und so, und wir checken, ob du irgendwie böse Extensions in deinem Browser drin hast.
Die Scheiße.
Und stellen das in diesem Zuge eben so dar, als ob diese Adblock-Extensions eben böse sind. Und zwar, indem sie Wortwahlen benutzen wie filtert Seiteninhalte oder manipuliert Seiten. Ja, also ja, halt filtert so,
Seiteninhalte ist ja richtig.
Ja, genau so. Und
auf der Startseite sagen sie sogar irgendwie, dass die Adblocker deine Passwörter klauen oder so. Solche Addons haben Zugriff auf alle Daten in ihrem Browser,
genau.
Und werden diese auch an Dritte weitergeben können.
Genau.
Können diese auch
an Dritten weitergeben. Genau, und der Punkt ist natürlich, ja, das trifft theoretisch zu. Extensions könnten möglicherweise sowas, und natürlich jede Extension ist ein Stück Software und ist damit anfällig für mögliche Sicherheitslücken. Völlig klar. Darum geht es aber gar nicht, sondern das ist halt einfach nur ein Riesenscam wieder, dass sie arglose Computer-User dazu nötigen wollen,
ihre Adblock-Extensions zu deinstallieren. Das sieht aber auch so geil aus wie so ein Scam, weißt du, so oben so kommt diese Leiste runter, Achtung, ihr Computer ist gefährdet.
Ja, aber unter so einem Windows fügt sich das schon gut ein.
Ja.
Es sieht ein bisschen nach XP aus, okay, aber egal.
Ist ja scheiße. Die meisten Leute haben wahrscheinlich eh noch XP, die darauf klicken.
Ne? Genau, wahrscheinlich.
Und dann ist es auch wieder geklärt.
Die meisten Leute sind halt auch echt so arglos. Also wir können uns jetzt alle wahrscheinlich auf so eine Welle einstellen, dass irgendjemand aus der Familie oder Mama, Papa oder so anrufen und sagen, da sagt wieder was, der Computer wäre gefährdet. Und das so geht es halt einfach gar nicht. Und der Artikel, in dem ich das da verlinkt habe, der vermutet da völlig zu Recht meiner Meinung nach dahinter eben, also das ist eine Kampagne, das ist hier Urheber dieser Seite ist die 1&1 Mail & Media GmbH in Karlsruhe, die ich irgendwo erkenne. Und die haben das wohl gemacht und das ist halt einfach ganz klar irgendwie so eine Kampagne, um die sinkenden Werbeeinnahmen auf den Portalen wieder zu erhöhen, wahrscheinlich indem man den Leuten Adblock deinstalliert.
Das ist krass, echt.
Und das ist echt irgendwie absolut über die Grenze drüber gegangen, finde ich auch. Und ja. Ich bin
die komplette Aufmachung.
Ich bin riesig froh, dass ich keine Affiliation damit mehr habe.
Ja. Hattest und du da mal was? Warst du da quasi mal gebunden?
Ich habe sowohl bei dem Partnerunternehmen oder Schwesterunternehmen, das die 1&1 Internet AG ist, mal gearbeitet, als auch war mal bei dem Unternehmensteil tätig, der heute 1&1 Mail & Media GmbH heißt. Und der Name 1&1 ist in dem Falle etwas irreführend, weil im Wesentlichen machen diese Unternehmen, so viel kann ich sagen, die Web.de und GMX-Portale. Also sind so im Teil der United Internet Gruppe dafür zuständig.
Okay.
Und im Wesentlichen heißt das, die verkaufen Werbeplätze.
Krass.
So, das machen die. So, und ja. Und als ich das so durchgelesen habe und als ich mich irgendwie heute mehrfach drüber geraged habe, ist mir aufgefallen, wir hatten mal hier, also damals muss ich
damals sagen,
hier noch, ja, da war ich noch nicht dabei, glaube ich zumindest, diesen Mobile Geeks Artikel gepickt, wo Adblock Plus mal so ein bisschen genauer beleuchtet wurde. Und da wurde auch beleuchtet, dass es halt in Adblock Plus ja diese Einstellung gab mit nicht störende Werbung zulassen. Und ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, dass es anscheinend so ist, dass sich da Werbetreibende einkaufen konnten und dass einige der Leute, die da bei Adblock Plus damit zu tun hatten, zum Beispiel bei Sedo und United Internet Töchtern gearbeitet haben. Und das stinkt mittlerweile einfach so dermaßen zum Himmel. Und ja. das eigentlich Traurige ist, dass ich mir gerade selber keine irgendwie funktionierende Handhabe vorstellen kann, denen das da zu legen, das Handwerk.
Ja, das ist aber tatsächlich erst so die Spitze des Eisbergs. Also ich habe da auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis vor kurzem auch so Geschichten mitbekommen, dass so, wenn man sich mal zufällig auf diesem Webportal zum Beispiel unter einem falschen Tab einloggt, dass einem dann automatisch ein Premium-Account gebucht wird, der dann die ersten 3 Monate dann mal kostenlos ist und plötzlich bekommt man dann nach 3 Monate, nachdem man sich aus Versehen irgendwo eingeloggt hat, eine Rechnung. Ist jetzt
Web.de waren die, oder war das Freenet mit den 20 Megabyte?
12 Megabyte waren es mal.
12 Megabyte war es bei Freenet, glaube ich.
Ja, mittlerweile ist auch bei Web.de. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie mehr, aber
ja.
20 Megabyte.
Ich bin da ja, die also Tage auch wieder
über
die Angebote drüber gerutscht. Und musste da leider auch sehen, es ist immer schlimmer geworden mit dem, wenn du auch nur an einer Stelle falsch klickst, dann haben sie dir wieder irgendwie 10 SMS im Monat untergejubelt und deswegen hast du auf einmal ein Pluspaket und oh Mann, fuckers.
Also das ist
mach
halt
doch einfach mal ordentliches
Geschäft. Also das ist halt so, das zeigt irgendwie alles, was meiner Meinung nach gerade falsch in der deutschen IT-Wirtschaft läuft. So, die versuchen nicht durch irgendwie coole Produkte irgendwie ihre Sachen.
E-Mail made in Germany.
Oder E-Mail made in Germany.
Ja. Yeah.
Also gerade in Zeiten, wie wir sie gerade haben, sollten ja irgendwie mit, sagen wir mal, so sollte man mit guten Angeboten auch gut Geld machen
Bald
können.
Bringen sie noch einen Krypto-Messenger raus.
Ja. Yeah.
Fuck yeah.
Ja, das ist echt traurig.
German Crypto Messenger.
Das ist traurig.
Ja, leider ist es halt wirklich so, schlechte Angebote und dann aber mit allen Mitteln versuchen, Leuten, die sich dagegen nicht wehren können, das Geld aus den Taschen zu ziehen. Das ist halt irgendwie sowieso falsch. Also finde ich gar nicht gut.
Ja.
Ich probiere gerade meine ganzen Freenet-Accounts aus. Die gehen alle nicht mehr.
Tja.
Echt,
das ist ja traurig.
Das ist ja eigentlich schön, dass sie nicht mehr gehen.
Ich wollte schauen, ob ich immer noch die 13 Megabyte oder 12 Megabyte Platz habe.
Genau.
Aber ich glaube, das ist schon zu lange her.
Dann haben wir mal wieder was von Titzen.
Titzen, endlich wieder Titzen vor uns. Gott sei Dank. Oh, ich habe einen gefunden, einen Account.
Nein, keine Titzen vor uns.
Sondern Titzen.
Smartwatches.
Titzenwatch.
Titzenwatch. Oh, okay, to the top.
Jedenfalls, Samsung hat ja noch nicht abgeschlossen mit Titzen. Die wollen immer mehr.
Und deswegen haben sie jeder
jetzt,
mag Titzen.
Deswegen gehen sie jetzt auf Titzenwatch. Und das war es eigentlich auch schon an
ja. Ja, wobei ich sagen muss, die, also von der Optik her, also die sehen auf jeden Fall, diese Uhren sehen auf jeden Fall irgendwie hübscher aus als diese hässlichen Pebble-Uhren, finde ich.
Ja. Ja, Pebble war ja, ja auch irgendwie, oh fuck, jetzt Mailpower sicher. Nee, das brauche
ich nicht. Ja, also, sie haben ja mehrere Dinge jetzt auch auf dem Mobile World Congress vorgestellt, auch so ein Fitness-Tracker-Band und machen da mittlerweile ja die Riesenkombination aus allem. Aber
also ich sehe mich jetzt persönlich als so potenzielle Zielgruppe von so einem Device, weil ich das eigentlich schon ganz cool
finde. Von so einer Smartwatch.
Von so einer Smartwatch,
ja. Aber die muss ich natürlich dann integrieren mit deinem
Telefon. Oder?
mit deinem BIM.
Genau. Der muss BIM-Skript ausführen können.
Die muss ich integrieren mit meinem
BIM. Die brauchen eine Shell auf jeden Fall, genau, damit du die mit den zwei Tasten benutzen kannst.
Kann mich per SSH auf meiner Smartwatch einloggen und dann booten.
Ausrasten.
Ja.
Und dann den E-Mails starten.
Nee, also gerade jetzt in Anbetracht so der Tatsache, dass ich schon so dieses Sachen tracken und Sachen verifizieren, was ich jetzt in meinem, also was ich tue, wie viel ich mich bewege und so weiter, das finde ich ja schon eigentlich ganz cool. Und potenziell wäre mir da eine Uhr eigentlich auch lieber als irgendwas, was ich direkt am Körper tragen kann, als irgendwas, was ich irgendwie an Kleidungsstücke ranklemmen muss, wie jetzt mein Fitbit zum Beispiel oder so. Oder, keine Ahnung, irgendwie, also was ich so bei, also mehrere Freunde von mir haben so Pebble-Uhren und da ist es halt schon ganz lustig, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, man bekommt so die Nachrichten, die man so per Push-Notifications auf dem Handy bekommt, die sieht man dann auch auf seiner Uhr und so.
Wie kann ich es wegmachen?
Was?
Ja.
Ich versuche gerade bei Freenet versuche ich gerade auf meine E-Mail zu kommen, aber jedes Mal, wenn ich raufdrücke,
ja
dann
mehr,
sagt
ne?
er, warte mal, ich zeig das mal.
Freenet ist ja, also.
Ja, keine Ahnung, was sind die jetzt gerade?
Ja, ist ja 1 und 1.
Ach so, ja, 1 und
1. Also das DSL-Geschäft wurde irgendwann von der 1 und 1 gekauft.
Ja, okay, also ich.
Ja. Ich habe mich auch mittlerweile sehr gut an das Fuelband gewöhnt und ich wünsche mir auch, dass es mehr Funktionen hätte. Ja. Also mindestens mal so eine Akkuwarnfunktion, dass es irgendwie mich nervt, wenn der Akku langsam leer geht, weil ich hatte es jetzt ein paar Mal schon, dass das Ding einfach auf einmal tot war. Mhm. Weil ich halt einfach, also es ist halt so ein stiller Begleiter und man trägt das irgendwie Stunden und Tage lang mit sich rum und irgendwann drückt man drauf, wenn man so wissen will, wie steht's und dann sagt man, oh, tot, leer, Akku.
Hm. Ja, das finde ich.
Hätte es laden sollen. Ja.
Also das finde ich beim Fitbit tatsächlich ganz gut. Also meine Metrik ist so, wenn er mich anfängt zu warnen, dass der Akku bald leer ist, dann hält er meistens noch so einen Tag.
Mhm.
So, das ist dann schon okay.
Wie warnt der Fitbit denn?
Er warnt mich, indem er ein wenn ich drauf gucke, ein blinkendes Batteriesymbol anzeigt.
Okay.
Also bevor ich dann die eigentliche Anzeige, die ich haben möchte, wie Uhrzeit oder Schritte oder Stockwerke, die ich gelaufen bin oder so, dann zeigt er halt so.
Aber es blinkt nicht einfach so.
Nee.
Okay, weil ist es beim Fuelband auch. Also wenn die Batterie kurz vor leer ist, dann, wenn ich dann drauf drücke, dann kommt immer die Batterie, die Anzeige kommt. Ich wünschte mir halt noch was mich, also stumm dran erinnert, ohne dass ich was tun muss.
Ja.
Naja, okay.
Ja, also wie gesagt, ich würde mich jetzt potenziell als Kunden oder als User von so einem Teil sehen, aber ich finde es dann halt auch irgendwie bescheuert, dann noch ein weiteres Device zu haben, was ich jetzt alle zwei Tage laden muss, weil ich erwarte halt, wenn ich eine Uhr am Handgelenk trage und dann soll die da auch bleiben und ich möchte die dann nicht irgendwie in eine Dockingstation stellen müssen oder einen USB-Port anschließen müssen oder sonst irgendwas.
Ja, es ist auch so und Disabling irgendwie, wenn man das Fuelband einmal zum Beispiel zum Laden steckt, das macht man am besten über Nacht,
ja.
Aber dann kann man den Schlaf nicht tracken. Hm. Aber wenn man es tagsüber macht, dann denkt man so, ich darf mich jetzt nicht bewegen, weil es zählt dann nicht. Ja, und bei einer Uhr oder bei einem Mobiltelefon ist es halt ähnlich. Also ein Mobiltelefon kann ich ja noch zumindest einigermaßen weglegen und laden lassen, aber die Uhr kann ich halt schlecht irgendwie meinen ganzen Arm wohin halten.
Ja.
Na, in so eine Röhre rein und dann weiterarbeiten. Naja.
Nee, das ist halt schon schwierig und ich habe bis jetzt halt auch noch kein Produkt gefunden, was mich in irgendeiner Art und Weise auch nur so im Ansatz irgendwie interessiert hätte. Also die sind entweder hässlich oder bieten die falschen oder die zu wenige Features oder sind zu teuer oder nee, zu teuer eigentlich nicht. Also die quasi alle sind hässlich und bieten auch quasi alle nicht das, was ich gerne hätte.
Muss darum halt endlich Apple seine Smartwatch rausbringen. Was ich immer noch eine der coolsten Aktionen finde, dass Apple ja mehr oder weniger nur hat durchblicken lassen, sie fänden sowas möglicherweise interessant und alle so, Samsung ist wie so ein hechelnder Hund losgerannt und hat Uhren gebaut und Apple hat noch nicht mal eine vorgestellt.
Ja.
Also noch nicht mal zugegeben, dass sie an einer arbeiten.
So. Ja. Also das einzige Device in der Hinsicht, was ich von Apple da kenne, ist halt dieser Nano, den man mit so einem Armband versehen kann. Also dieser iPod Nano, da gibt es ja so eine Möglichkeit, den als Uhr zu tragen, aber ist halt auch nicht besonders hübsch. Also irgendwie ein Prof von mir das hat das und es ist irgendwie nicht schön.
Toll aus. Das ist halt auch eigentlich ein MP3-Player, oder? Kann man den auch irgendwie synken mit deinem Telefon oder so?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der... Da hat der Bluetooth drin mittlerweile, der Nano.
Der Nano?
Ich glaube nicht. Das
wäre mir neu.
Also,
das heißt, es kann einfach gar nichts. Es ist quasi nur ein MP3-Player an deiner...
Das ist quasi ein MP3-Player, der eine Uhr hat. Ich glaube, da ist ein Pedometer mit eingebaut, aber...
Ein Pedometer.
Aber ansonsten glaube ich nicht viel.
Okay, genau. Ich ganz kurz nochmal zurück. Und zwar, ich habe mich eingeloggt und dann wollte ich auf E-Mails drücken und dann kommt als erstes mal so ein riesen fetter Banner. So, ja, willst du nicht super Premium-Bonus-Dings machen? Und es gibt keinen Button, nein, danke. Sondern du musst auf Ja drücken, damit du dann auf deine E-Mails kommst. Und dann geht es mal so ein Seitendings auf und das musst du dann zumachen. Und ich sage, fucking fuckers, ey. Und dann sagen sie mir, ja, du hast jetzt 1 GB, aber ich habe nur 500 Megabyte. Scheiß Spaß. Ja. Aber ich habe 3 SMS, die ich noch versenden kann.
Nicht schlecht. Jedenfalls nicht schlecht, SMS versenden.
Freenet, fuck es, ey.
Ja, würde sagen, machen wir weiter. Ja. Wir hatten das Thema Threema und so mal kurz auf der Themenliste gehabt. Ich habe es da mal entfernt, weil wir eigentlich ja schon, oder ihr zumindest schon at length drüber geredet habt. Ja,
ihr im Sinne von der Flydi.
Das ist auch ausreichend, das ist auch gut.
Also ich hätte, glaube ich, auch nichts mehr hinzuzufügen.
Sehr zu gut. Deinen eigenen Worten.
Sehr gut.
Das ist aber schön.
Aber die Stiftung Warentest hatte noch was hinzuzufügen.
Ja. Nein.
Zwar, findet die Stiftung Warentest als einzigen der Messenger, die sie untersucht hat, nur Threema unkritisch.
Stiftung Warentest Schweiz, oder?
Ja, ich weiß auch nicht genau, aber also ich finde Threema auch gut, keine Frage. Also so meine Two Cents jetzt zu dem ganzen Thema. Ich finde Threema gut. Ich muss WhatsApp weiter benutzen, weil halt noch viele bei WhatsApp sind. Aber ich verstehe die Problematik mit dem Thema Open Source und so bei Threema, weil das nicht ist und so, kann Security nicht gewährleistet werden eigentlich.
Da habe ich noch einen Blast from the Past eigentlich dazu gehabt.
Interessant an der Sache finde ich vor allem, also für mich disqualifiziert das wieder mal ein Stück die Stiftung Warentest im digitalen Segment. Also für irgendwie, keine Ahnung, Waschmaschinen oder so mögen die ja noch ganz okay sein, aber man merkt, dass die irgendwie vom Digitalen, gerade von Software und auch wenn sie Smartphones vergleichen, irgendwie das hinkt immer so hart, die Vergleiche von
denen. Ja, das sind dann halt auch oft so reine, also gerade bei Smartphones waren das halt oft so, ja, dieses Telefon hat jetzt eine 20-Megapixel-Kamera und dieses nicht. Deswegen ist das mit der 20-Megapixel-Kamera besser.
Ja, so ungefähr. Ja, sie versuchen es immer schon irgendwie unter entsprechenden Aspekten zu beleuchten, aber vergessen dann irgendwie viel.
Ja, das zählt halt dann irgendwie zu der Kategorie, sie haben
Sonstiges.
Sich bemüht.
Genau.
Sie haben sich bemüht.
Haben sich stets bemüht.
Genau, aber zur Threema Validation hast du noch einen Blast from the Past.
Genau, das wurde uns auch noch auf Twitter zugespielt. Es gibt, also ich habe tatsächlich auch schon mit Leuten geredet, die das ausprobiert haben und das scheint funktioniert zu haben. Jedenfalls, es gibt von Threema einen Validation-Prozess, den man machen kann, mit dem man quasi verifizieren kann in, sagen wir mal, in den Grenzen, die einem dieser Prozess irgendwie vorgibt, ob diese Nachrichten richtig verschlüsselt wurden. Und zwar, was man machen kann, ist, man kann auf seinem Telefon in der Threema-App Logging aktivieren.
Mhm.
Dann kann man da ein paar Nachrichten mitloggen. Dann kann man sich seinen Key exportieren. Und die haben jetzt hier auf der Validation-Seite so eine Anleitung geschrieben, wie man quasi sich diese Kryptolib, die sie benutzen, die ist ja Open Source, wie man sich die runterlädt, so 2 Source-Files kompiliert, die auch Open Source sind, das sind C-Files, die könnte man durchgucken und dann kann man damit mehr oder weniger, mit dem einen kann man den Key extrahieren und mit dem anderen kann man dann entschlüsseln und sieht dann quasi, dass der Content rauskommt und dass diese...
Aber ist halt useless, weil, wie du schon gesagt hast, in den Grenzen des Prozesses Und da, alles, also, was ich ja in dem Moment damit prüfe, ist ja das, dass das Logging, also das, was in dem Log-File steht, encrypted wurde.
Also
damit habe ich nicht sichergestellt, dass die Kommunikation encrypted war. Damit habe ich nicht sichergestellt, dass die Kommunikation irgendwie auch für Threema unlesbar war.
Genau.
So, und damit, also.
Und damit hast du auch nicht sichergestellt, dass auf irgendeinem Weg dein Key
bei dir bleibt.
Ja. Oder anders gesagt, du kannst damit nicht sicherstellen, dass dein Key nicht irgendwo, sei es nur in irgendeinem Side-Channel oder als ein paar Bytes Anhang von irgendwelchen Nachrichten mit übertragen wird.
Ja, ich meine, das ist ja selbst, das Problem ist ja im Wesentlichen auch am letzten Endes auch der App Store, weil selbst wenn die Threema-App Open Source wäre, ja, und auch Quellcode und so weiter Open Source wäre, dann habe ich von der Security-Perspektive ja immer noch keine Garantie, dass die Version, die ich mir als Binary aus dem App Store lade, genau aus dem so kompiliert wurde und so weiter.
Also, das kann ja auch bei Debian,
wenn genau, ihr genau. Und deshalb ist es mir ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, irgendwie auch einfach Hupe.
Ja.
Das kann man einfach viel zu weit treiben. Und die Frage ist halt einfach, wovor will man sich schützen?
Ja.
Und ich fand Threema vor allem vor dem Hintergrund interessant, weil es mich gezwungen hat, mich mit manchen Leuten mal wieder zu treffen, um QR-Codes abzuscannen. Ach, und ich habe endlich einen Use Case für QR-Codes gehabt. Bam.
Bam.
Ja.
Das hätte es auch mit NFC machen können übrigens.
Ah, ich nehme das Case. So,
NFC-Case. Ja, man könnte das NFC-Case mit Threema kombinieren, dann muss man keine QR-Codes mehr abscannen.
Da muss man nicht mehr so rumhalten, aufeinanderhalten, sondern entgegengesetzt
haben. Ja, aber da brauche ich ja noch ein zweites NFC-Case, weil natürlich. Die meisten Leute, die ich kenne, haben iPhones.
Siehst du, so ist es halt. Aber du könntest ja mit mir pairen.
Wir haben doch schon. Wir hatten doch schon das Vergnügen.
Wir haben noch nicht gepaart.
Ja. Genau. Also fassen wir zusammen, man kann sicherstellen, dass das Logging mit dem Algorithmus funktioniert. Es ist aber halt generell irgendwie ein Problem, selbst wenn die Geschichte mit dem App Store nicht wäre, dass du dann ein Binary Package bekommst, sondern wenn es irgendwas anderes, also wenn du es wirklich den Source bekommen könntest, es kam bei dieser Diskussion, wo wir uns über Stallman wegen GCC lustig gemacht haben, kam dieser Ken Thompson Hack auch auf. Da hat einer mal ein Paper geschrieben, wo er halt quasi nachgewiesen hat, dass man einen Compiler bauen kann, der Backdoors in alle Programme einbaut, die er kompiliert und erkennt, wenn er sich selber kompiliert, um dann die Backdoor-Generierung wieder in sich selbst einzukompilieren. Das heißt, du müsstest, wenn du wirklich sicherstellen wolltest, dass alle Software irgendwie sicher ist und keine Backdoor to the Future enthält,
musst du einfach alles selber
dann müsstest du dir quasi deinen eigenen Compiler bootstrappen.
Nicht Bootstrap, du setzt einfach selber in Maschinencode um.
Genau, du musst einfach komplett den Maschinencode selber bauen oder dann anfangen damit einen Compiler zu bootstrappen und damit dann deine komplette Toolchain zu bauen.
Und dann weißt du ja aber nicht, ob der CPU nicht eine Backdoor eingebaut hat, der dann in deinen Compiler fucking Backdoors einbaut.
Ja, CPUs haben auch fucking Bugs manchmal. Ja,
aber wenn der die Backdoor hat, um die einzubauen, dann ist es natürlich verloren.
Ja. Also letzten Endes,
du hast immer verloren.
Genau, wenn man, also egal auf welche Metaebene man das Spiel jetzt treibt, man hat immer verloren.
Ja, und die NSA hat immer gewonnen, weil die NSA sind die einzigen, die das können.
Ja, das heißt jetzt nicht, dass man einfach aufgeben sollte und WhatsApp benutzen sollte, aber ab irgendeinem Punkt muss man dann halt sagen, okay, es ist gut genug. Also ich finde die Lösung von Threema ist jetzt, finde ich, noch nicht gut genug, weil es sagt, also diese Validation, die sagt jetzt nicht so super viel aus.
Wird irgendwas tun.
Ich meine, was mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre, wäre zumindest mal das Transportprotokoll zu spezifizieren und vielleicht eine Open Source SDK anzubieten, wo auch andere Leute mit Apps schreiben können, aber das wäre natürlich nicht im Sinne der Betreiber von Threema, weil die verdienen halt Geld mit Apps verkaufen und die haben laufende Infrastrukturkosten, die halt durch weitere App-Verkäufe finanziert werden muss. Wenn jetzt mehr Leute anfangen würden, mit Third-Party-Software ihren Dienst zu benutzen und ihre Infrastruktur quasi zu malträtieren, dann wäre, also dann hätten sie ja noch deutliche Mehrkosten ohne irgendeinen Gewinn dazu. Und also es wäre halt aus wirtschaftlicher Sicht nicht besonders sinnvoll.
Ja, das ist fast wie Twitter.
Ja. Und also es kamen auch irgendwie Kommentare, dass ja sowas wie ist dieser andere Dienst, Telegram, dass die sich dann irgendwie durch Spenden finanzieren wollen und so weiter. Das ist ja alles recht und schön. Und es gibt auch viele Open-Source-Software, die sich durch Spenden finanziert. Das Problem an der Geschichte ist halt, du hast laufende Kosten, die du decken musst. Und nicht nur ein paar Leute, deren Entwicklungszeit du nicht mal bezahlen musst, deren Entwicklungszeit du irgendwie vergüten musst, dass sie vielleicht mal ein paar Stunden nehmen können, um an solchen Produkten zu arbeiten, sondern du hast halt wirklich eine Infrastruktur, die, wenn sie dann mal von ein paar Millionen Usern überrannt werden, halt auch gar nicht billig ist zu betreiben. Und ich glaube, sowas lässt sich halt nicht mal so ins Blaue hinein mit ein paar Spenden finanzieren.
Genau. Diesmal garantiert nicht als Thema WhatsApp und Threema.
Nee, sorry. Also niemand hat Absicht, Threema als Thema.
Genau, ich habe damit angefangen.
Ja, sorry, das passiert, wenn er mich reden lässt, dann komme ich wieder in den Rage-Mode.
Wir müssen den Stream einfach wieder abschalten. Ja.
Genau. Wir haben wieder irgendwelche Probleme.
Genau. Was mir sehr gefallen hat diese Woche, ich fand das einfach eine lustige Idee. Es gab einen Con in Hollywood sozusagen. Da haben halt welche 1,7 Millionen Dollar für einen Fake Jean-Claude Van Damme-Movie geraced.
Das kann man schon mal machen.
Und das eigentlich Interessante daran ist auch, sie haben halt irgendwie den Cast irgendwie so, der umriss dann so Jean-Claude Van Damme. Aber auch John Cusack und Gerard Butler. Und jetzt frage ich mich natürlich so, wie fühlen sich John Cusack und Gerard Butler, dass nur sozusagen das auf Jean-Claude Van Damme hauptsächlich gecoint wird jetzt. Naja, auch sehr lustig, die Firma, die sie dazu angemeldet haben, also die Firma, unter der diese Con Artists operiert haben, heißt Mutual Entertainment LLC. Nach der Mutual Film Corporation, aber ist einfach so gut. Oh, wo man einfach wieder sehen kann, wozu gewisse Dinge führen können. Naja, 1,7 Millionen Dollar geraced. Ja. Crowdfunding der anderen Art.
Also zu Jean-Claude Van Damme möchte ich einmal ganz kurz die Volvo-Werbung quasi mit ansprechen.
Und die Volvo-Werbung, ja.
Der Epic Split.
Der Epic Split.
Ach so, ja.
Mhm. Nicht so gut.
Genau. Hatten wir den noch nicht gepickt, dann picken wir ihn jetzt.
Ich mach das einfach.
Genau. Einfach mal Epic Splitten.
Genau. Dann noch kurz letzte News für heute. Die Woche, GEMA gewinnt gegen YouTube. Und zwar gab es ja von YouTube diesen Slogan, und der wird natürlich weiterhin in unseren Köpfen bleiben. Wir werden den weitertragen, liebes Gericht. Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, weil die GEMA dafür die notwendigen Rechte nicht eingeräumt hat. Und das wurde jetzt von einem Gericht entschieden, dass das so nicht rechtsmäßig ist, weil es irreführend ist, weil es suggeriert, dass sozusagen nur die böse GEMA die Rechte dafür nicht hergibt, obwohl sie es einfach so könnte.
Ja, ist ja auch so.
Das ist so.
Ist ja auch so.
Genau, dummerweise hat das Landgericht München 1 das nicht so gesehen und hat YouTube untersagt, weiter Formulierungen hierfür zu nutzen, in denen ausdrücklich auf die GEMA hingewiesen wird. Ich fände es so cool, wenn sie jetzt einfach irgendwie schreiben, so, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, und dann irgendwo so, GEMA.
Lol, GEMA.
GEMA.
Wie heißt das jetzt? Was muss ich jetzt sagen?
Ich habe keine Ahnung. Sie haben ja noch immer die Möglichkeit, irgendwie, glaube ich, in Berufung oder Revision zu gehen.
Lol, GEMA, sollen Sie reinschreiben einfach.
Ja, genau. Einfach nur GEMA. Dieses Video ist nicht verfügbar, GEMA.
Weil GEMA,
genau.
GEMA nach Hause.
GEMA.
So.
So, würde ich sagen, machen wir weiter mit Lazefu.
Haben wir nicht noch was?
Die News waren durch.
Sehr schön.
Das Thema, das hatten wir.
Das Thema,
genau.
Das GEMA-Thema.
So.
GEMA-Thema.
Genau.
Ich habe so ein paar Sachen zusammengekramt. Ein Artikel, den ich ganz lustig finde, oder eigentlich mehr so sein Inhalt, ist GitLog is so 2005. Das zeigt einfach einen coolen Git-Alias, wo man statt GitLog GitLG macht. Und dann ist es toll und bunt, und man bekommt super ASCII-Graphen angezeigt, und das ist einfach viel schöner und toller und macht super. Und benutze ich seitdem nur noch.
Ah, ist das schön.
Ja, genau. Dann, der Matt hatte noch was?
Genau, ich habe noch einen Artikel gepickt, zum Lesen rausgesucht, Analytics at GitHub. was ich auch recht interessant fand, wo einer eben so erzählt, wie sie bei GitHub Analytics machen und auch so, wie sie die Systeme aufgebaut haben, was sie für Software benutzt haben, was so ihre Schwierigkeiten an gewissen Stellen waren. Und ja, ich finde es einfach immer wieder toll zu sehen, wie GitHub auch so eine recht offene Company in vielerlei Hinsicht ist. Und da ich mich gerade eben mehr mit Analytics auch bei uns im Unternehmen beschäftige, ja, kann ich das lesen.
Hört sich interessant an, also sollten wir mal eine Spezialsendung zu machen.
Machen wir
bestimmt. Oh no!
In Sachen Oh no, ich habe da auch einen interessanten Post von Zach Holman, auch so einer der relativ frühen GitHuber, also der relativ früh bei GitHub gearbeitet hat. Only 90s Web Developers remember this. Und das ist so ein Blogpost, der so mal zusammen ja. Techniken zusammenfasst, Unpicks, GIFs. Genau, die man in den 90er Jahren so genau benutzt hat. Also unter anderem so, man benutzt ein Pixel transparentes GIF, um irgendwie Sachen auf der Seite auszurichten. Und
einfach der richtige Ansatz.
Alert, welcome to my website.
Ja.
Super, yeah.
Also,
Marquee und Blink.
Einfach sehr lustige Artikel, wenn man sich so mal so interessiert, wie so das Development im Anfang des Webs so funktioniert hat und was man sich da alles für Schmerzen antun musste. Und
alles muss immer groß geschrieben werden, so wie SQL. Einfach.
Ja, so gehört und Pixelfonts und Shit. Also kann man sich mal angucken, ist amüsant. Also ich habe glücklicherweise oder ich weiß nicht.
Wir können mal schauen, ob das bei Ingos Seite auch so war im archive.org.
Kann man mal gucken.
Sieht ja. Das mal raus. Ja. Das
also hatten wir letztes Mal. Also ich habe tatsächlich irgendwie ein bisschen später angefangen und musste mir diese Schmerzen nicht mehr geben, aber ich fand es trotzdem amüsant zu lesen, was da so getan Ingo wurde.
Ingo Ebel, das ist doch.
Ja.
Ingo Ebel.
Was hast du noch?
Ich glaube, ich muss da irgendwann abbrechen.
Mach einfach weiter.
Ja. Wobei. Weil das wird sonst zu viel. Also ich mache jetzt noch den nächsten und den Rest, der Rest kommt. Ja, und dann nehme ich noch einen und dann war's das. Also, was habe ich noch? Why not? Ja, stimmt. Why not kill the Schneine Process? Da geht es so ein bisschen drum, dass es mal einen Stack Overflow Post gab, wo mal nachgefragt wurde, ey, was ist eigentlich so schlimm dran, einen Prozess mit kill the Schneine zu beenden? Und da war halt so eine der am meisten hochgevoteten Antworten, ja, es kann dann passieren, dass der Prozess irgendwie gerade am Datenschreiben ist oder gerade bestimmte Dinge macht. Und wenn der jetzt beendet wird, dann kann das sein, dass er Daten korrupt hinterlässt und wenn du den dann wieder startest, dass er dann explodiert.
Ja, so typisches Oracle-Problem halt war.
Ja, das ist tatsächlich auch so, aber in dem Artikel geht es halt darum, dass man seine Prozesse gern und oft mit Kill the Schneien killen sollte.
Außer es sind nicht deine Prozesse, sondern von anderen fucking
genau, Dingen. Genau, also eben.
Oder wenn sie nicht mehr responden, dann mache ich das halt.
Genau, wenn sie nicht mehr responden, dann kenne ich da nichts, dann mache ich da Kill the Schneien.
Ja. Also ich will ihn ja nicht höflich bitten, ob er vielleicht die Güte hat, sich zu beenden. Nein.
Manchmal ist es aber auch ganz nett, wenn man ja, den manchmal. Boxen
genau.
Das noch
gibt. Already zum Beispiel tried, sie quit, so now it's killer.
Zum Beispiel,
was?
Irgendwas will Sachen noch auf deine Festplatte schreiben, zum Beispiel ein DD oder sowas. Dann musst du ihm das vielleicht auch lassen.
Und nicht ja. Also ich muss hier mal auch mal so einen Nerdcore-Song verlinken, den ich immer mal wieder gern höre. Der nennt sich auch Kill the Schneien.
Muss natürlich,
aber der
also
hat so eine schlechte Qualität.
Immer noch so auch einigermaßen okay. Wissen, was man da tut und was eben passieren kann, wenn man jetzt einen Kill the Schneien macht, klar.
Genau.
Du musst dir einfach klar sein, was passiert.
With great power comes great responsibility.
Great awesome.
Genau.
More awesome.
Ja, also letzten Endes geht es halt darum, wenn man irgendwie Software schreibt, dann sollte man die auch gerne mal mit Kill the Schneien killen, um sicherzustellen, dass es zu solchen Problemen nicht kommt, weil es kann halt auch gut sein, dass mal der Out-of-Memory-Killer, der irgendwie auf einem, was weiß ich, irgendwie 0815 Linux nicht ordentlich konfiguriert ist, dass der dir halt einfach mal diverse Prozesse unter den Füßen wegzieht. Und dann willst du halt nicht, dass die irgendwie in einem korrupten State wieder hochkommen. Gut. Genau, was habe ich noch? Einen nehme ich noch, und zwar Answering Creationists Questions. Das fand ich ganz interessant. Also der Phil Plait, das ist auch so ein Astronom, der auch irgendwie auf slate.com bloggt und irgendwie für Wissenschaft und sonstige Dinge steht. Der hat mal so diverse Fragen von, die so irgendwie unlustige Kreationisten auf irgendwelche Bilder, auf irgendwelche Papierblöcke geschrieben haben mit furchtbaren Schreibfehlern und sonst was, hat er mal genommen und einfach mal höflich und sachlich beantwortet und halt irgendwie so versucht mit logischen Argumenten irgendwie diese Fragen zu beantworten.
Das ist natürlich schön.
Ohne die Leute jetzt anzugreifen. Ich glaube nicht, dass man damit irgendjemand, irgendjemand
nicht, dass sie
überzeugen würde.
Genau,
aber
in den meisten
ist mal,
Fällen
ist mal
verschenkte
ganz,
Liebesmühe.
Sagen wir es mal so, ist ganz gut zu lesen. Und ja. Vielleicht ist vielleicht für die Leute interessant, die sich nicht sicher sind, wem sie jetzt glauben sollen.
Genau.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich auch Themen wie Solomon und Religion, weil das liegt nah beieinander, mittlerweile eigentlich nur noch meide. Weil das Einzige, was in der Regel passiert ist, man stärkt seine eigene Meinung dazu und die von anderen, die eh schon diese Meinung haben, und die anderen überzeugt man eh nicht mehr.
Ja.
Aber häufig ist das so. Und
ist halt Fanatismus, was ist?
So ist das. Ja, Fanatismus ist gut, aber nur, wenn ihr Fans von uns seid.
Genau, also nur, wenn ihr Fanatisten für uns seid, nicht
gegen
genau.
uns, weil dann seid ihr doof.
Dann seid ihr doof.
Und dann würdet ihr uns wahrscheinlich jetzt nicht hören, deswegen können wir euch beleidigen.
Gut Fanatist, bad Fanatist.
Genau, Fan.
Fan.
So Fan. Amaze.
So much Fan. So, genau. Dann Mimimi, da gab's.
Gott, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier reden. Also
Piratenpad können wir eigentlich alle sagen.
Oder? Also zum einen der Warnstreik der Piraten, das war irgendwie.
Dürfen die das?
Das war irgendwie falsch.
Waren die Piraten das doch, die gesagt haben, keine Infrastruktur lahmlegen für politische Zwecke.
Ja, und jetzt haben sie es doch gemacht. Und Gott, das finden wir doof, weil.
War der angekündigt?
Also, wir haben nichts davon mitbekommen.
War auf einmal weg.
Und das so war halt genau vor einer Woche, so 5 Minuten, nachdem wir mit der Sendung fertig waren, war plötzlich unser Pad weg und wir hatten nicht mal irgendwie. Ein Hörer hat uns zum Glück noch ein Backup, das er gerade im Browser offen hatte, geschickt. Ein paar Tage später konnten wir dann wieder.
Ein paar Tage später im Sinne von nächsten Morgen.
Ja, weiß ich nicht. Ist für mich ein paar Tage später.
Ja. Ich weiß, weil du so angry warst.
Ich war so angry.
So viel schneller ging auf einmal.
Gut, ich meine, man kann davon halten, was man will, dass es da jetzt passiert ist. Ich meine, die Piraten kegeln sich gerade immer mehr ins Aus. Okay, gut, sollen sie machen. Also
sind natürlich
für mich persönlich jetzt sage ich das. Ja, genau. Ihr seid da vielleicht neutral dazu.
Nee, sind wir jetzt auch nicht. Wir sagen auch, Nazis sind doof und das interessiert auch keinen.
Außer aber gleichzeitig gilt natürlich auch für uns da wieder die Maßgabe. Ich glaube, wir bezahlen nichts für das Piratenpad.
Jo.
Das heißt, wir haben in dem Sinne keine Ansprüche dazu melden, aber
trotzdem
es gibt halt auch sowas wie Fair Use und auch das Gegenstück dazu. Ne?
Unfair Use.
Ja.
Genau, not.
Ja, das war Unfair Use of Power.
Unfair. Das war so unfair.
Was habe ich noch? Das Kopfhörerkabel kann ich eigentlich raus. Also ja, ich hatte mal wieder einen Kabelbruch in einem Kopfhörerkabel, aber das passiert halt einfach. Ja. Was aber nicht einfach so passiert, ist fucking Skype. Es ist einfach ein Riesenkrebs. Ich möchte diese Software nicht verwenden, weil es einfach. Ich möchte diese Software nicht kaufen. Nee, es ist einfach.
Messenger nicht kaufen.
Es ist einfach echt scheiße. Wir sind schon wieder bei Messengern. Hört auf, über Messenger zu reden. Das führt zu nichts.
Loop, go to Messenger.
Genau, go to Messenger.
Messenger, go to Messenger.
Nee, also Skype, es ist mir vor kurzem aufgefallen, seit so ein paar Wochen hat Skype die Möglichkeit eingebaut, dass man sich Push-Notifications aufs Telefon schicken lassen kann.
Ist doch praktisch.
Ja, ist auch praktisch, deshalb habe ich es mal angefangen auf dem Telefon zu benutzen. Mit dem Ergebnis, dass Skype irgendwie versucht, es versucht krampfhaft online zu bleiben.
Ja, das ist auch was Gutes.
Ja, was aber unfassbar viel Strom braucht. Also das heißt, wenn ich den Skype-Client mal gestartet habe und nicht irgendwie über dieses App-Switching-Gedöns gekillt habe, dann versucht er weiterzulaufen. Und normal, ich glaube eigentlich, sollte das Betriebssystem da dafür sorgen, dass er nach einer Weile stillgelegt wird. Aber auf jeden Fall probiert er das eine ganze Weile ziemlich hart und macht dabei den Akku leer. Ups. Was dann zu absurden Situationen geführt hat, dass ich irgendwie aktuell auf GPS-Geschwindigkeit gedrosselt bin.
Weil dann Skype so.
So hart auf die
Die ganze Zeit Microsoft, are you there?
Ja. Nee, das würde ich jetzt nicht auf Skype schieben, aber was ich auf Skype schieben wollte, ist, dass ich nicht mehr in der Lage war, irgendwie mit Leuten über Sachen zu kommunizieren, weil die ganze Zeit Skype versucht hat, sich im Hintergrund einzulocken.
Okay.
Also es hat die ganze Zeit versucht, die Verbindung offen zu halten und hat damit meine kostbare Bandbreite.
Die Brandbreite, wer kennt sie nicht?
Bandbreite verschwendet und es ist einfach furchtbar nervig und ich versuche es jetzt nach Möglichkeit, jedes Mal manuell zu killen, wenn ich es mal kurz offen hatte, weil ansonsten erstens in 0, nix der Akku leer ist und zweitens irgendwie, wenn ich dann gerade gedrosselt bin, meine Brandbeite aufgegessen wird und das ist irgendwie ziemlich uncool. Das ist
gut.
Ja. So, jetzt bin ich Skype ist so ein Cancer, also muss man auch immer sich dann manuell dran von abmelden und so. Ne?
Ja genau, also ein Kollege von mir hatte auch das Problem, dass er die Push-Notifications nicht abgestellt bekommen hat und sich halt quasi manuell ausloggen musste auf seinem Telefon, weil sonst...
Die Push-Notifications reaktivieren ja immer das Skype.
Ja, eben. Eben.
Ja.
Nice.
Ja.
So praktisch.
Reviving Push-Notifications.
Ja, wobei Push-Notifications bekommst du eigentlich nur angezeigt und die würden das ja erst wiederbeleben, wenn du da draufklickst und quasi dann wieder in die App zurückkommst. Die Push-Notifications an sich wecken ja die App, glaube ich, nicht auf.
Ja, das ist mittlerweile anders. Mittlerweile so. Früher war das anders. Mhm. Also das Multitasking unter iOS hat sich in der Hinsicht, verändert. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Weil wir sind ja auch bei Mimimi und nicht bei iOS.
Genau.
Ja.
Wir hatten ja heute schon Messenger. Da können wir ja quasi kein anderes Thema mehr machen jetzt.
Genau.
So. ich habe Mimimi. Also.
Du hast noch ein dokumentierungswürdiges.
Es gibt prinzipiell. Jetzt kam über meinen Messenger, beziehungsweise einen von den Messengern, TLDR als Ergänzung für Manpages. Weil jeder kennt das Problem, Manpages unendlich lang und riesengroß. Und TLDR ist quasi nur die Examples, wie du es eigentlich benutzt. Und das ist ja prinzipiell eine ganz nette Sache. Dann bin ich auf die GitHub-Seite von den Leuten gegangen und dann habe ich mir das angeschaut. Also was? Server.js? Und npm install irgendwelchen Shit. Und so, Gott, das sind Textfiles, die du dann quasi aufrufst, wenn du nach einem bestimmten Ding fragst.
Vielleicht bunt machst, ein bisschen.
Ja, vielleicht. Aber das hätte man tatsächlich auch fixen können, indem man die Escape-Sequenz direkt in die Files reinkrepelt. Aber prinzipiell, was zur Hölle? Man braucht keinen Node.js super 10.000 Zeilen Konfiguration Server-Shit, um Manpages quasi auszugeben. Oder Not-Manpages halt in dem Fall. Und das ist einfach so traurig.
Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich schon Gründe dafür, dass es so gebaut wurde.
Gibt es bestimmt.
Gibt's es halt ganz Node.
Ja, genau, nee, es ist halt einfach super hart gebloated. Ich glaube, es gibt schon irgendwelche Features, die sowas rechtfertigen. Nee. Nicht?
Also nicht für das.
Nein,
nicht Punkt. Von mir.
Also ich habe mir den Source Code jetzt nicht komplett durchgelesen.
Ich habe mir den gerade komplett durchgelesen.
Okay.
Aber erzähl weiter.
Sagen wir es mal so, ich denke, es gibt Gründe, warum Leute Dinge bauen, wie sie gebaut werden. Vielleicht werden da irgendwelche Sachen aus dem Web nachgeladen oder aber ich stimme dir zu, das sind einfach nur Textfiles, die irgendwie auf der Kommandozeile ausgegeben werden, wenn du irgendeinen Befehl in deine Shell eingibst. Und das sollte eigentlich so mit so wenig wie möglich Abhängigkeiten daherkommen und nicht irgendwie, okay, dass es in Node geschrieben ist, kann man machen. Wenn Leute irgendwie gerne Node programmieren, dann können sie das tun. So. Und wenn man das über NPM dann halt als Binary installiert, dann kann man das auch tun.
Ja.
Muss ich jetzt nicht benutzen. Ich verstehe nicht wirklich, wozu sie einen Server brauchen, der länger läuft, aber...
Kann Analytics. Sein, dass man den nur für die Entwicklung braucht, aber
es könnte sein, dass es irgendwie Development ist, es könnte auch irgendwie sein, dass es da eine Möglichkeit gibt, da irgendwelche Geschichten übers Web nachzuladen oder irgendwie automatisch Pull-Requests reinzumergen. Ich kann dir das gerade nicht sagen.
Nee, tatsächlich funktioniert es so, dass er quasi für jeden Request die Raw GitHub Pages Seite anfragt.
Oh.
Und Genau, und der macht dann Max Age 30, das heißt, 30 Tage Cache der irgendwie Shit.
Mhm.
Und wenn du halt einen Cache miss hast, dann lädt er die Seite runter auf deinen Computer oder so.
Okay, dann das heißt quasi, dass er hat die ganzen Beispiele im Netz, was natürlich eigentlich von Vorteil ist, weil, also sagen wir mal jetzt, theoretisch wäre es von Vorteil, weil du könntest halt, ja. du kannst halt über GitHub die Sachen über Pull-Requests erweitern und wenn die das in ihre Repository reinmergen, dann hast du neue Pages zu neuen Befehlen automatisch drin, ohne dass du jetzt irgendwie was machen müsstest, aber es ist halt trotzdem schon ein bisschen bloaty und ich wüsste... Sehr bloaty.
Das Tolle an Man-Pages ist zum Beispiel, dass man kein Internet braucht.
Ja.
Das
funktioniert also, dann nicht, es sei denn, gut, er cached es ja lokal.
Er cached es, ja.
Ja, dann ist es natürlich besser, weil du brauchst ja am Anfang kein Internet. Oh, warte.
NPM.
Okay.
Aber ich finde, ich bin noch gar nicht drauf gekommen und ich finde die Idee einfach mal nice. Also ich meine, die Idee kann ja auch eigentlich nur aus der Node-Ecke kommen, weil die halt
alles
mehr oder weniger gezwungen werden, sich jetzt mit der Shell auseinanderzusetzen, es eigentlich aber nicht wollen und dann so ein TLDR machen, keine Ahnung. Nee, aber ich finde das ganz nice.
Also TLDR, auf jeden Fall.
Ich werde das meinen Studenten in Zukunft immer unter die Nase reiben, wenn sie sagen, ja, okay, Manpage ist schon ein bisschen schwierig zu lesen, ihr seid ja nicht unbedingt hier die Shellcracks. Macht euch hier
super. Ja, oft ist es halt auch echt so, dass du die Manpage nicht durchlesen willst, sondern willst einfach nur wissen, wie, mit welchen
Standard Use Case.
Ja, genau, mit welchen Parametern muss ich TAR aufrufen, um dann TAR-GZ rauszumachen, um dann Ordner einzupacken. Ja,
einfach so, alle. Also XZFV, alles.
XZFV ja, aber, macht wahrscheinlich das Richtige.
Ja, X
ist, und Y.
X ist Extract. Du musst mit C.
Ja. Ja, genau, aber der Rest F. dann VZF immer.
Ja. VZF. Ja, F ist dann die File halt. Und V ist verbos.
Yeah. Ja, und C also ist BZIP, ist GZIP.
Oh. Was, C?
Nee, Moment.
Was? Z?
Z ist Z
Fragen,
ist
fragen Z wir doch TLDR danach.
Und mit J machst du BZIP2, glaube ich.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben das irgendwie im Kopf, aber man möchte das halt irgendwie schon einfach nur ein paar Beispiele, hey, so, das kannst du mit diesem Tool machen und für alles andere guckst du dann wirklich in den Manpage.
Also tatsächlich ist es so, bei Solaris Manpages hast du am Ende immer Examples und bei vielen Unix-Commands hast du auch am Ende immer die Examples und eigentlich ist es...
Sinnvollerweise am Ende.
Ja.
Und die Leute wissen nicht, wie sie in
/Top
oder Less da reinkommen. Ja, ne?
Das ist, also es gibt hier
also
auch,
bei mir sind am Ende keine Examples.
Das ist ja auch kein Solaris.
Das ist ja auch kein fucking Solaris.
Nee. Ist es nicht.
Richtig. Okay.
Jedenfalls, es gibt hier auch diese quasi TLDR für SunOS, aber wenn du SunOS Node.js beigebracht hast, dann hast du es einfach hart verdient, irgendwie das auch zu benutzen.
Genau, dann hast du es dir auch verdient.
Ich finde es ja auch gut, im Chat wurde gerade gesagt, TAR XVZF XZVF steht für Extract the fucking Files.
Fucking File!
So ist es halt. Also find ich sehr gut. Es ist auch eine gute Öselsbrücke.
Öselsbrücke.
Ich kann nicht mehr reden, tut mir leid.
So ist es halt.
Genau, es wird auch Zeit.
Jedenfalls, also, wie gesagt, die Manpages, also TLDR ist prinzipiell eine gute Sache, aber nicht so. Sorry.
Ja.
Also die paar Textfiles, die kann man sich dann auch einfach mal fucking ziehen, wie normale Manpages.
Ja, aber man könnte
die müssen ja auch nicht ständig geupdatet werden, die sind halt einfach mal fertig und dann lädst du die runter und dann sind die installiert und dann sind die da. Und du brauchst dafür kein GitHub-Repository, wo du die Raw-Pages...
Aber wenn du es kannst.
Ja, dann musst du es machen. Also ich meine, wenn er sagt, okay, ich habe das gebaut, weil ich wollte irgendwas mit Node.js machen, dann sage ich ja, ist ja okay, kannst ja ruhig machen. Aber nicht so tun, als ob es voll der heiße, coole Scheiß wäre.
Können verpflichtet. Ja?
Können verpflichtet, einfach keinen Bullshit zu machen.
So. Ich meine, man hätte auch einfach sagen können, okay, du machst hier ein TLDR-Update und dann zieht er sich die Sachen, die er halt hat, nach. Oder macht einfach ein Git-Pull. Ja. Ein fucking Git-Pull. Was ist so schwer an einem Git-Pull?
Das ist zu hart.
Das heißt ja nicht unbedingt Git, ne?
Ja gut, dann HG-Pull.
Ja,
ist das Gleiche.
Nee, hätte er ja mit ins egal.
Ja.
Ja. Gut. Ich habe gerade eigentlich nur ein Mimimi, das ist irgendwie nicht dokumentierungswürdig. Das ist auch der Grund, warum ich die letzten zwei Folgen leider nicht mitmachen konnte. Die Tage haben leider immer noch nur 24 Stunden. Und das ist gerade definitiv entschieden zu wenig.
Ist nicht gut.
Jo.
So, würde ich sagen, machen wir weiter mit Picks.
Kickstarter.
Picks.
Genau, bin der Kickstarter.
Ist das keiner Picks?
Keiner Picks?
Doch, nee. Nein, weil die Tage ja so kurz.
Also ich hab einen Pick, das ist eigentlich ein Fremdpick, den hat nämlich der Leadname auf Twitter uns zukommen.
Den kannst du ja auch jemand anders sponsern. Hier, die Leute, die keine Picks haben. Hier,
Matt.
Hm? Jetzt, du hast einen
Pick. Explainshell.com.
Explainshell, ja. Ja, der Leadname hat es. Was?
Ja, guck,
sorry, ich war gerade hier off-topic.
Ja, nee, guck, das ist ganz lustig. Da kannst du irgendwie Shell-Befehle eingeben und der zeigt dir dann quasi, was die bedeuten und dann kannst du dir extract
also the fucking files. Okay, das ist also, okay. NPM uninstall TLDR und jetzt explainshell.com.
Ja, explainshell, da brauchst du aber schon fertige Kommandozeilen. Dingsies.
Du kannst ja raten.
Okay, dann baue ich mir was, das aus meinem TLDR die Beispiele in das Explainshell reinpeilt.
Ja. Ja, aber das ist halt schon ganz cool. Die können halt zum Beispiel so IP-Tables, du gibst halt irgendeinen Befehl ein und dann erklärt dir halt, was die Parameter bedeuten und zeigt dir dann entsprechend die Einträge aus einer Man-Page an, dir zu zeigen, was da gerade passiert.
Guck, was passiert
ich, wenn man ich bin eh schon, ich bin einfach nur massiver Fan davon, wenn mir an so einer Zeile jemand mit einfachen ASCII-Art oder sonst welchen Hilfsmitteln die einzelnen Tokens nur anzeigt schon mal und dann so eine kurze Erklärung drunter macht. Ich kenne das vom Spock-Testing-Framework, glaube ich, her ist das unter anderem. Das ist auch ziemlich cool, wenn man eine Assertion hat und die schlägt fehl, dann macht er so eine ASCII-Art einem drunter, wo er dann so mit Pfeilen so zeigt, okay, dieser Variable, da steht noch das, im nächsten steht da das und das passt nicht. Mhm. Und das finde ich einfach viel besser als irgendwie die klassische Ausgabe von JX-Unit, was auch immer.
Ja, also ich finde das auch super.
Und Explainshell macht es da vieles richtig und ist einfach toll.
Hier zum Beispiel auch solche Sachen, set-auth, ich vergesse immer, wofür die drei Buchstaben stehen, aber ich weiß immer, dass man die drei braucht. Und das kann man da auch direkt eingeben, weil set ist irgendwo in der Bash-Man-Page versteckt, weil das irgendwo, keine Ahnung, Magic ist. Und dann die drei Sachen erklärt er dann einfach mal hart.
Das kann auch NPM und alles. Naja, schön.
So gut
einfach. Ja. Also du kannst da auch auf dem Git Repository einen Pull Request hinstellen und irgendwie eigene Sachen erklären und irgendwie Dinge tun. Und
finde ich cool.
Das ist schon gut.
Also das ist auf jeden Fall viel mehr Gewinn als das blöde TLDR. Noobs.
Läuft.
Läuft. Dann habe ich noch ganz kurz, ich habe neues Kaffee-Equipment und zwar für was?
Erzähl weiter, sorry.
Und zwar für Filterkaffee, leckeren Filterkaffee. Und zwar habe ich da von der japanischen Firma Hario habe ich eine V60. Das ist so ein würde ich jetzt mal sagen, klassischer
3 Liter Hubraum.
nee, das ist so ein
Alternativ 3 Liter Verbrauch.
Ja, ist ein klassischer Keramikfilter für Filterkaffee, guter Keramikfilter, bisschen aufgebohrt.
Das Coolste ist, was du dazu hast.
Der Range Server.
Diese Kanne, weil der Name liest sich, wenn man das völlig unbedarft.
Rage Server.
Der liest sich halt so XGS 60 TB Range
Server. Ist es V60 Range Server?
Und du denkst nur so, ist das ein Auto mit NAS und.
Ja. Auto mit NAS? Das ist auf jeden Fall. Auto und ein DL380
drin. Nee. Yeah. Du meinst NOS, oder? Dieses Lachgas. Nee,
NAS? Ja, beides. Nee,
so ein Computer.
NOS mit 60 Terabyte habe ich noch nicht gesehen.
NOS mit 60 Terabyte wäre aber ein Auto.
V60 Range Server, Clear, Japan Import. Bam.
Ja. Die Kanne sieht doch ziemlich cool aus.
Die Kanne, die ist auch ziemlich hübsch. Und das ist halt ganz cool, da kann man seinen Kaffee reinlaufen lassen, dann hat man da so noch so einen Gummipfropfen, den kann man oben drauf machen, dann bleibt es da auch ein paar Minuten drin warm und das ist dann halt einfach echt schön zum Servieren. Es ist nicht so, dass ich nicht genug Equipment hätte, um Filterkaffee zu machen, aber
mehr.
Ich brauche
mehr.
Das ist halt einfach ein Hobby, das will gepflegt werden. Und,
klar, man muss einfach immer mehr.
Genau, und also wenn Leute sich für Kaffee-Equipment interessieren, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade wenn ihr noch kein Equipment für guten Filterkaffee habt.
Besonders dann.
Ja, besonders dann. Also Kaffee können wir auch mal eine Sondersendung machen. Vielleicht.
Kannst du mal eine Sondersendung drüber machen? Wie über Messenger.
Über Messenger.
Kaffee-Messenger.
Kaffee-Messenger.
Go to Kaffee.
Ja.
Genau.
Sehr schön.
Gut.
Ja, ich glaube, dann war es das für heute, oder?
Oh, es hat sogar IP-Table-Support, das Explainshell. Das ist so gut einfach, weil ich vergesse auch immer, wie das tut. Sehr cool. Okay. Schön.
Ah,
oh. Explain Shell.
Explain Shell. Explain all die Shell-Dinge, ja, die ich immer tue.
Danke, genau. Danke, danke, Lead Name. Ja.
Danke,
ja.
Lead Name. Plus alles. Und ein Like.
So. Also, wir haben immer noch ein NFC-Gerät.
Genau, also wir haben immer noch ein NFC-Gerät und sind noch keine Anfragen gekommen, genau, was ihr damit machen wollt.
Rufen Sie jetzt an, rufen noch Sie eins jetzt verfügbar.
Mal gucken, ob das hier auch mit meinem NFC funktioniert, wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja, warte, ich halt's hin. Nein, funktioniert warte, nicht.
Jetzt, ja. Ich muss das hier dagegen halten, es muss irgendwas passieren. Obwohl, kann gar nicht passieren.
Nee, er muss ja noch ein iPhone drin stecken.
Ja,
und dann
wegpacken. Nee, das ist halt echt krass, weil man steckt da ein iPhone rein und es sieht plötzlich aus wie ein Android-Device, weil es so groß und
es
klumpig
ist. Es ist
und
der große Plastik Android-Defier für jedes iOS-Gerät.
Android-Defier. Ja. Endlich hat es NFC, die ganz wichtigen Sachen.
Android-Defier. Okay, also, ciao.
Genau. Wie war das mit? Macht's gut, habt Spaß.
Dinge, am Gerät.
Was auch immer.
Internet.
Und, genau.
Dinge, Internet, Sachen, Zeug und Kram.
Dinge und bis nächste Woche, würde ich sagen.
Jo, wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt. Ihr hört uns, sagen wir es mal so.
Tschüss.
Ciao.